Guten Tag in die Runde zur Abteilung Basketball. Wieder mit 100%, denn Xandi ist da, trotz Xandi.
Guten Tag.
Eines missglückten Updates deines Betriebssystems. Also da war ja, jemand gerade ein bisschen verwirrt.
Da kam ich kurz ins Schwitzen, in der Tat. Hm. Weil ich dachte, ich starte zur Sicherheit den Rechner nochmal neu, weil wir manchmal ja da so Routing, wir haben ja alles so Gaffertape-mäßig handgestrickt zusammengekleistert im ersten Lockdown. Was unser Setup betrifft, wenn du dich erinnerst an schöne Abende mit 1000 Anrufen bei Freunden. Hörst du das? Hörst du das? Kannst du das hören? Kannst du das hören? Immer das. Hörst du das?
Hörst du das? Ja, mittlerweile läuft es ja relativ unfallfrei. Das ist schon mal ganz gut. Im Gegensatz zu, und da muss ich zwei Dinge zu Beginn ansprechen, die heute Morgen meine Laune etwas haben leiden lassen. Ich hoffe, das verfliegt gleich schnell wieder. Zum einen, ich bin ja ein großer Fan der deutschen Sprache. Und really? Eigentlich auch, ja, doch. Also die englische Sprache finde ich noch geiler, aber die deutsche ist meines Erachtens so ein bisschen unterschätzt. Und ich mag auch immer diesen Wettbewerb Wort des Jahres und Unwort des Jahres. Aber letztes Jahr haben sie mir schon das Kraut ausgeschüttet mit Respektrente oder sowas. Das Wort habe ich noch nie vorher gehört.
Respektrente,
und
okay.
Dieses Jahr ist das Wort des Jahres Corona-Pandemie. Was für ein Bullshit, liebe Gesellschaft der deutschen Sprache. Also entweder Corona oder Pandemie, aber ein Doppelwort. Ich habe natürlich die Begründung verfolgt und so weiter. Sie wollten beides mit reinnehmen. Ja, das ist doch gerade der Gag, dass man eben nur ein Wort nimmt.
Das ist gerade. Aber was wäre zum Beispiel mit einem Wort wie
Ende aus Gummimaus?
Für mich das Wort des Jahres immer noch.
Ja, also ich habe den jedenfalls geschrieben, ne? Und habe den gesagt.
Du hast den geschrieben?
Ja, ich habe ihn geschrieben, habe gesagt, das kann so nicht sein. Es sind zwei Wörter mit Bindestrich. Es ist das Wort des Jahres, muss ein Wort sein. Das kann nicht sein.
Sie reagiert?
Ja, sie haben reagiert. Sie haben mir zurückgeschrieben. Weißt du, was sie geschrieben haben?
Ja, lies mal vor.
Yes. Ich habe natürlich eh nicht geschrieben, aber das muss ich unterbringen. Okay, genau. Und das Zweite, was meine Laune in den Keller getrieben hat, mein Twitter-Account wurde vor 10 Tagen gehackt.
Ah, ja, was gibt's für. Das ist ja fast worthy.
Genau. Also, das ist wirklich mega, mega spooky. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, um, wie sagt man immer, Trittbrettfahrer nicht zu unterstützen. Aber mein Twitter-Account @MichaKörner wurde gehackt. So.
Voll mal direkt drauf. Ist da irgendwas?
Nee, da ist nichts. Also ich gucke auch immer jeden Tag. Ich kann ja noch über unseren Account zu Twitter reingehen und gucken.
Wie geht unser Account?
@AbteilungBB. So. die Sache ist die, und ich mache das jetzt einfach, man soll ja normalerweise sowas nicht ausnutzen, aber vielleicht, ich habe vor 10 Tagen diverse Mails an den Support von Twitter geschrieben und Tickets eröffnet und wirklich alles im Detail beschrieben und ich habe noch keine Reaktion.
Das falls, ist wirklich ultra wack, um das ist schön neudeutsch zu formulieren.
Und falls unter den Abdis einer sein sollte von Twitter Deutschland, ich bitte um Unterstützung.
Der Mann hat einen blauen Haken. Das gibt's ja nicht. Wie könnt ihr diesen Mann mit blauem Haken?
Ich habe einen blauen Haken. Ich habe ich habe Sorge, dass damit Misswirtschaft getrieben wird.
Schindluder.
Ja, Schindluder. Sehr schönes deutsches Wort. Schindluder.
Gibt es das in der Bundesrepublik auch, Schindluder? Ja,
sag mal, was glaubst du, wo ihr eure Sprache herhabt?
Oder was wüsst?
Also, das ist aus dem Land von Goethe. Wo ihr eure Sprache her habt.
Naja, das ist Aussage gegen Aussage.
Nenn mir einen bedeutenden österreichischen Schriftsteller, der so einen Einfluss auf die deutsche Sprache gehabt hat wie Goethe oder Schiller.
Dürrenmatt?
Ja, der ist ja später. Der hat ja von denen abgeguckt. Also, wenn da jemand ist, der mir helfen kann, seit 10 Tagen warte ich verzweifelt auf eine Antwort. Und das war es auch schon. Das war alles Negative, was ich gerade in meiner DNA oder sagt man jetzt mRNA-Impfstoff.
Scheiße, Dürrenmatt war Scheiße.
In mir trage.
Ah, ich bin kein Literat, tut mir leid. Aber ich kann literarisch deinen letzten Tweet vorlesen vom 12. November. Mhm. Und wenn das der letzte Tweet ist, dann haben wir ein Problem.
Weil?
Basketball Euroleague Abend bei Hashtag Magenta Sport. Jetzt live CSKA Moskau versus Baskonia mit 2N. Vitoria.
Echt?
Alba Berlin dann ab 19:45 gegen Olympiakos Piräus. Also wenn das der letzte Tweet wäre in der großen Reihe und Historie des Accounts @MichaKoerner, dann haben wir wirklich, dann war das wirklich ein Kackjahr.
Ja, also ich verstehe nicht. Ich habe denen ja auch geschrieben, gehackt, Achtung, gehackt, das muss die doch auch interessieren. Aber es scheint sie nicht zu interessieren. Ich finde das unglaublich. Ich habe denen dann also nochmal geschrieben und nochmal, da haben sie dann zurückgeschrieben, könnte es sein, dass ihre zweite Beschwerde mit dem Ticketnummer sowieso zusammenhängt? Ja.
Möglich? Fuck,
ja.
Du so. Wenn du mich jetzt provozieren möchtest...
Also, echt. Und dann, pass auf, jetzt kommt die dritte Geschichte und da bin ich auch ruhig. Gestern.
Alles gut.
Gestern,
ich höre so gern zu.
Ja, pass auf.
Das ist eine Körner Rant 3.
Okay. Ja, pass auf. Jetzt kommt nämlich die Geschichte, warum ich nicht mehr möchte, dass Apple unser Supporter, unser, wie nennt man das, Sponsor wird oder sowas. Ich habe gestern mein neues iPad Air bekommen. Mein altes hat einen Sprung, also ich habe ein iPad und das ist halt ein Displayschaden und egal, wurscht. Neues iPad Air, und du weißt, wie das ist, ein neues Apple-Gerät auszupacken. Ne? So schön hier,
schön, alles
da clean. Die Folie, alles clean, die beiden Apple-Aufkleber
designed
kommen dir entgegen.
Designed by Apple in California.
Genau. Mm. Und was passiert? Dieses
Assembled in China
Ding
by low-wage workers.
Ja. Geht nicht an. Es lässt sie nicht einschalten.
Nein.
Es lässt sich nicht einschalten.
Das gibt's ja aber wirklich nicht.
Das gibt's nicht, oder?
Nee.
Also, wenn
aber hast du es richtig eingeschaltet?
Nee, Xandi. Ich hab nur einschalten. Ich habe gesagt, Siri, schalt ein, und es ist nichts passiert. Natürlich habe ich es richtig eingeschalten. Also, ich habe, es funktioniert
nicht. Haben Sie versucht, es aus- und einzuschalten?
Ja, ich habe dann natürlich den Support angerufen und ich dachte, ich bin im falschen Film. Ein Apple-Gerät.
Du hast beim Apple-Support angerufen.
Ja, nee, beim Twitter-Support. Natürlich beim Apple-Support.
Da habe ich noch nie angerufen.
Ja, wenn normalerweise ruft man auch nicht an, weil immer alles funktioniert von diesem Kackladen.
Ja.
Aber das ist vorbei. It's over.
Und die dann so,
Habe ich gar keine Ahnung. Das weiß ich nicht.
Ich wechsle jetzt zu Xiaomi. Ich hole mir alles von Xiaomi. Das ist die Firma der Zukunft. Kennst du nicht diese Firma, die mit X, also Xiaomi geschrieben, die werfen alle drei Tage ein neues Produkt auf den Markt? Motorroller, Saugroboter, was weiß ich, Nasenhaartrimmer, aber auch die Ultracomputer, Handys, allen Schmarrn. Aus China, beste Ware.
Beste Ware.
Ja, wirklich. Die überholen alles. Die kommen auch morgen mit einem E-Auto, Wasserstoffauto, die löschen die Regenwälder, die machen alles.
Apropos beste Ware. Wie rekapitulierst du das Nationalmannschaftsfenster? Oh, was für ein Übergang. Von beste Ware, verstehst? Verstehst?
Ja, wir kommen direkt zum Epizentrum der heutigen Ausgabe. Der Nachklapp natürlich und auch der Ausblick. Thema Nationalmannschaft. Am Wochenende, am vergangenen, war das Fenster mit Montenegro und Frankreich. Montenegro, das Spiel hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel gegen die Franzosen hat mir wiederum recht gut gefallen.
Ja, interessant.
Wir haben eine junge Mannschaft, ja. So richtig integriert waren natürlich viele von den Jüngeren nicht, muss man sagen. Ne? Ein Obiesa hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Es war sehr viel Benzing am Anfang. Es war sehr, sehr viel Andi Obst. Achtung,
Andi,
unser
Andi,
Gesprächspartner
Andi,
heute.
Andi Obst.
Ja, genau.
Ach komm.
Just say, Xandi,
just say. Das war nicht vereinbart. Und das war jetzt Körnis Privatlaunch.
Ja.
Wow.
Seit einer halben Stunde ist das da drauf.
Wow, mach nochmal, war das echt? Ist das aus der MDR-Doku?
Das ist aus der MDR-Doku. Können die uns jetzt verklagen oder musst du jetzt auch einen Pieper drüber machen?
Warte mal, da kann ich mal den wieder...
Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
Weil wir waren ja auch in der Halle, als die Fans das gesungen haben und haben unsere eigene Tonaufnahme gemacht. Edge in your face, MDR. nee, eine schöne Doku, Gott. Kann man sich bei YouTube anschauen und ich hoffe, sie bekommt ganz viele Klicks und wird noch erfolgreicher als das erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten. Was übrigens,
welches,
was
ist das
eigentlich? Ist das immer noch der Gangnam-Style?
Gangnam-Style,
oder wie das heißt? Es gibt doch mittlerweile mehrere über 1 Milliarde Abrufe, oder? Irgendwas von Billie Eilish.
Da sind wir schon lang drüber. List of most viewed YouTube-Videos. Okay, pass auf, das wirst du jetzt nervlich.
Was okay. kommt jetzt?
Also auf Platz 1 mit 7,3 Milliarden Aufrufen ist der Baby Shark Dance.
Der Baby Shark Dance.
Pink Fong Kids Songs and Stories. Auf 2 Despacito.
Yes,
mit 7 Milliarden Views. Dann Shape of You Ed Sheeran.
Okay, das
mit 5 Milliarden. Dann See You Again Wiz Khalifa. Aha, da kommt schon ein Rapper ins Spiel.
Oh, da kommt schon ein bisschen Gangster-Shit rein.
Ja, ein bisschen Gangster-Shit. Ja. Gangnam Style ist Nummer die 8 mit 3,88 Milliarden.
Der hat auch kein Sequel gebracht, oder? Hat er irgendwann mal irgendwie eine neue Version gebracht, der Vogel?
Nee, ich glaube, der kann sich jetzt ausruhen auf dem. Und auf Platz 17 unser Podcast von letzter Woche. Nee, wir laden ja gar nicht auf YouTube hoch, war ein Scherz.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Nationalmannschaft, genau. Also,
Andi.
Werden wir gleich noch thematisieren mit Andi Obst und dann am Ende, also auch nochmal mit dem Geschäftsführer des FC Bayern, also machen wir so einen Rundumschlag. Das schon mal als kleine Vorausschau. Die Sache ist die, ach so, da hätte ich noch gerne deine Meinung gewusst. Ganz ehrlich. Es ist wirklich kein Witz, was ich, also diesmal ist es wirklich wahr. Also es kommt auch kein I beg your pardon, es kommt nichts.
Aha, okay.
Dieser Streit zwischen FIBA und Euroleague, ne, zwischen dieser unsägliche Streit und die Tatsache, dass wir Nationalmannschaftsfenster haben, wo irgendwelche C-Teams spielen, der geht mir persönlich auf den Sack. So. Ich würde das gerne ändern. Ich möchte gerne Funktionär werden.
Okay, cool.
Ja, pass
auf. Ich wähle dich sofort.
Ja, genau. Jetzt, pass auf. Jetzt. Ich schlage Wahlkampf jetzt der FIBA. Also Euroleague habe ich keinen Draht hin. Ich kenne die nicht. Also ich habe mal Bertomeo getroffen und kurz mit dem gesprochen. Aber mein Gott.
Ich auch. Das ist ein vernünftiger, sehr berechnender Mensch.
Die von der FIBA, die sitzen halt oder die saßen immer hier auch in München. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die noch ihr Büro haben. Weiß
ich gar nicht. Die sind, glaube ich, alle jetzt nach Genf gezogen.
Nach Genf, ne?
Wenn ich das richtig im Kopf hatte. Die waren an der Ismaninger Straße.
Gell? Aber ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Hallo FIBA. Richtet doch folgenden Posten ein, der Schlichter. Ja, das ist einer, der das ganze Thema in die Hand nimmt, von wegen FIBA und Euroleague. Wir finden eine gemeinsame Lösung für den Basketball und den Posten, den übernehme ich. Ich möchte jetzt Funktionär werden. Ich will ja keinem den Posten wegnehmen. Ich will jetzt nicht Europas Generalsekretär werden oder Pimmelpammel Strategiemanager oder weiß der Henker, wie die alle heißen. Ich will einen neuen Posten, der heißt der Schlichter oder auf Englisch The Slaughter. Ich weiß nicht, wie das heißt, Schlichter auf Englisch? Keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin aber jetzt Schlichter schon in Kampagne. Ich sehe alles schon vor mir. Plakate, wählt Körni und so.
Das muss ich einfach mal nachschauen, was Schlichter heißt.
Conciliator.
Also
Conciliare, genau. Das ist wie bei Sopranos.
Arbitrator, das kenne ich noch. Da gibt es ein Lied. Arbitrator, just like. Nee, das war Arbogast. Okay, jedenfalls wurscht. Ich würde gerne Funktionär werden und würde gerne dieses Thema ein für alle Mal von der Straße holen. Das geht so nicht weiter. Jetzt haben wir 2020 gefühlt, begleitet uns das seit 47 Jahren. Wir zerstören den Basketball. Wir spielen da irgendwelche komischen Fenster. Keiner weiß was. Jetzt ist natürlich eine komische Zeit noch mit Corona und Plänen und sowas. Ist eh schwierig. Aber so geht es nicht weiter. Also ich finde, das ist eine Katastrophe.
Du willst Konziliere werden, das finde ich gut. Silvio Dante war das, wie bei Sopranos.
Ich habe aber, ich habe das früher schon mal überlegt, ob ich das vielleicht mal machen soll, wenn ich zu alt bin, um Spiele zu kommentieren, also irgendwann nächstes Jahr.
Funktionär werden.
Ob ich dann nicht sowas Funktionärmäßiges machen sollte. Mir haben alle gesagt, mach das nicht, die sind alle so ein bisschen seltsam und das ist ein Haifischbecken. Und das ist, die sind auch nur alle gegeneinander.
Also eine Frage musst du dir definitiv nicht stellen, wenn du Funktionär bist.
Are you the hardest worker?
Nee, Spaß.
Du meinst, das sind alles Buffetfräsen?
Nein, das hast jetzt du gesagt. Und ich habe mich einfach nur verdrückt.
Ach so, okay. Mhm. Also ich habe Lust, Funktionär zu werden bei der FIBA. Auch bei der Euroleague, wenn die wollen, Euroleague, if you want that I am the conciliator for all your trouble you have, call me. Don't tweet me, because my tweet account is hacked.
Don't tweet at him. He's the main man for all
things. Ich hol die Kuh vom Eis. ein gemeinsamer Verband, nur noch ein Fenster, nur alle für einen Sport. Damn it. Eine gemeinsame Drei-Punkte-Linie. Das geht mir auch auf den Sack, dass die Drei-Punkte-Linie nicht vereinheitlicht ist auf der
ganzen. Ja gut, da muss aber NBA-Schlichter auch noch werden.
Okay, das wird schwer. Die nehmen mich nicht.
Also FIBA-Dreier und Euroleague-Dreier ist ja doch noch gleich.
FIBA-Dreier und Euroleague-Dreier sind gleich, aber...
Aber das ist gut, wenn du schon Agenten hast, die darüber hinaus noch gehen. Also, dass du schon sagen kannst, okay, das ist jetzt mein Wahlprogramm 2021. Vote for me, I'm Michael, I have no Twitter-Account, but I'm very important because I have a blaue Haken. Und yes. Dann sagst du, Dear Adam Silver, I have a problem with your three-point-line, call me. Oder sagst du, Dear FIBA, also welche würdest du angleichen? Würdest du die Weite nehmen von der NBA?
Gute Frage. Ich glaube, die Weite, wir haben halt das Problem, dass unser FIBA-Feld ja auch etwas kleiner ist als das NBA-Feld. Das heißt, du kannst ja die NBA-Dreierlinien eigentlich nicht nehmen, weil dann
in der Ecke ist ja das ja näher dran. Darum ist ja Corner 3 so wertvoll.
Also ich würde das NBA-Feld nehmen, weil ich es eh gerne etwas vergrößern möchte.
Okay,
ich würde die NBA-Maße nehmen. In allem. Feldgröße, Dreierentfernung. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Irgendwie, keine Ahnung.
Aber ich weiß es auch nicht genau. FIBA 28 mal 15. Mhm. NBA 28,65 mal 15,24, weil die da wieder mit Inch und Foot und Steinen und Ellen arbeiten.
Genau.
Gewicht des Balles.
Bitte?
Gewicht des Balles.
637 Gramm.
Nicht schlecht. FIBA zwischen 567 und 650, warum auch immer. Also ich weiß das auch nicht.
Ja, das, je nachdem,
referenziere viel. Hier gerade basketballregeln.net. NBA 625 Gramm. Aber jetzt pass auf, das wusste ich aber wirklich nicht. Vom Mittelpunkt des Rings, Freiwurflinie, FIBA 4,225 Meter, NBA 4,19.
Hä? Vom Mittelpunkt der Freiwurflinie?
Nee, vom Mittelpunkt des Rings zur Freiwurflinie. Abstand 4,5 Meter. 2,5 Fieber, NBA 4,19.
Das sind 3 Zentimeter?
Ja.
Das macht viel aus, 3 Zentimeter, Xandi. Okay, keine Witze
in
der Hinsicht.
In Reinkultur.
Mir wurde gesagt, liebe Grüße an einen Abdi, dass der Witz mit der 18-jährigen Praktikantin auf reiner Brüderle-Niveau gewesen wäre.
Ja, der war wirklich
der war scheiße. Ja, macht man heutzutage nicht mehr. Früher bei uns war das gang und gäbe.
Früher bei euch alten weißen Silversurfern, meinst du?
Genau, deswegen keine reiner Brüderle-Witze mehr. Und apropos, wir machen ja nachher noch, bitte, Xandi, also, erinnere uns daran, wir müssen über das Thema noch sprechen, was wir letzte Woche angeschoben haben. Absteiger ja, nein in der BBL, denn da gab es zwei sehr starke
Zuschriften. Deine Suggestivumfrage. Also ich finde es scheiße, aber was denkt ihr?
Ja, ich habe einfach mal meine Meinung gesagt.
Ja, voll gut. Übrigens, es freut mich sehr, dass wir, warte, ich schreibe es mir nur auf, Umfrage, Abstieg. Heute machen wir eine richtig schön lange Folge, weil letzte Woche war ja schon auch unsere beider Biorhythmen wurde ja zerstört aufgrund meiner relativ zeitnahen Absage. Sorry nochmal dafür.
Wie weit bist du denn, wann kommt denn der Eishockey-Film jetzt? Ist das schon jedenfalls fertig?
Habe ich ja letzte Woche gesagt, exklusiv. 17. Dezember.
Aber er ist noch nicht fertig. Ich wollte wissen, ob er schon fertig ist. Ist er fertig?
Steht bei 92,3%. Amerikanischer Wert, deutscher Wert 90%.
Okay.
Ich gehe heute ins Color Grading, was geil ist, dass ich das habe, weil dadurch wird es viel geiler. Das kommt nächste Woche auf jeden Fall. Das kommt am 17. Dezember, meine ich. Abschließend, wir haben über die Dreierlinie geredet. Die Frage mussten wir noch beantworten. Drei-Punkte-Linie, FIBA, 6,75 Meter vom Korb entfernt, also Halbkreis frontal. 7,24 NBA, was schon krass ist, weil das ist ja fast ein halber Meter.
Ich habe dir nicht zugehört.
Ja, das merke ich gerade, du schaust irgendwo hin. Du hast es thematisiert mit der Dreierlinie. Und jetzt
ich muss hier die Nummer von Andi Obst raussuchen.
Andi Obst. Aber, fucking Ohrwurm.
So,
also liebe Abdi, ist immer wurscht, ob er jetzt zuhört, der Körner.
Ja.
Ist kaputt. Dreierlinie Fieber, wie bekannt, 6,75 Meter, NBA 7,24 Meter und seitlich nur 6,70 Meter.
6,70 Meter.
War das nicht ein Track von...
Seitlich 6,70 gibt es einen Track von? Ich glaube, der Xandi ist verwirrt. Wir rufen mal den Andi Obst an.
Was war das denn? Was um die Boybands ging.
gucken, ob der FaceTime hat.
Ja, sonst wird es ja nicht klingeln.
Ach so, genau. Das ist schon das, das ist der Beweis, dass er FaceTime
Hashtag
hat.
Hashtag Silverserver.
Andi?
Ja,
ja, Michael hier, Xandi ist hier. Du bist direkt auf unserem Abteilung Basketball-Mischpult. Grüß dich.
Jawohl. Servus, hi.
Servus.
Vielen Dank für deine Zeit erst einmal. Du bist von der Nationalmannschaft zurück. Ganz kurz vielleicht, weil das viele nicht wissen. Ihr musstet jetzt erst noch mal wieder so einen Corona-Test machen. Das ist schon passiert?
Genau. Der ist schon passiert, ja, den habe ich schon gemacht. Und ich warte jetzt eifrig auf mein Ergebnis.
Ach so, hast du noch gar nicht?
Nee, das ist noch in Auswertung. Und dann, wenn ich es bekomme und darf, dann denke ich mal wieder so schnell wie möglich ins Training eingreifen.
Okay, weil alle, deswegen gab es auch einige Spielverlegungen in der BBL, weil vielleicht viele sich gefragt haben, wie kann das denn sein? Müssen die wieder in Quarantäne? Nee, nicht direkt. Aber ihr müsst eben nach der Rückkehr aus Frankreich sofort wieder einen Test machen, um da auf Nummer sicher zu gehen und könnt dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ja, Andi, wir haben, ich habe natürlich im Vorfeld mir auch noch mal ein bisschen angeguckt, was es alles so an Infos gibt von dir. Und da sind ja ein paar schöne Sachen bei, zum Beispiel. Diese sehr schöne, diese sehr schöne Doku diesmal, die man da bei YouTube sich anschauen kann. Mhm. Ja, da gab es auch, ich habe die ja schon mal gesehen, um ehrlich zu sein, aber ich hatte den Satz vergessen, im Nachhinein ganz interessant, wenn du nicht für die WM nominiert worden wärest damals, dann wärst du so richtig sauer gewesen. Also das war schon ein klares Ziel damals. Ne? Das wäre so die Mega-Enttäuschung gewesen, wenn der Hendrik dich nicht mitgenommen hätte.
Ja, ich wäre schon enttäuscht gewesen, aber es, wie gesagt, das liegt ja viel an mir, halt so, wie ich mich halt darauf vorbereite, wie ich spiele, wenn ich da vor mich bin. Also ich wäre jetzt nicht irgendwie sauer auf sonst jemanden gewesen, ich wäre einfach schon enttäuscht oder sauer auf mich halt so gewesen wahrscheinlich. Mhm. Ja. Weil es schon immer jetzt ein Ziel war. Klar, ich war noch einer der Jüngsten da oder der Jüngste mit. Aber am Ende, wenn man die Chance hat, da mitzumachen, dann will man natürlich auch mitmachen. Ne?
Ja. Andi, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir bei Magenta Sport, wir feiern dich schon ziemlich ab. Seit anderthalb Jahren. Also wir sind echt Fans, das ist jetzt kein Witz und das ist auch jetzt hier nicht, also Rumschleimerei. Du bist tatsächlich ja erst 96er Jahrgang, du bist ja echt noch wirklich jung. Also ich meine, du bist gerade mal 24, du spielst aber jetzt auch schon mittlerweile in der Nationalmannschaft so wie ein Großer, wie ein Veteran. Also gerade gegen Frankreich ging ja wahnsinnig viel über dich, über deine Person. Fühlst du dich mittlerweile auch schon so ein bisschen, ja, vielleicht sogar älter als 24 im Basketballeralter gerechnet, im Basketball, in der Basketball-Denke?
Ich glaube schon ein bisschen, ja. Das habe ich schon öfters auch mal gehört und ich denke mal, ich fühle mich da schon ein bisschen älter, als ich da vielleicht ein bisschen bin. Klar, ich habe immer noch viel zu lernen und muss noch viel mitnehmen, aber ich denke mal, ich habe trotzdem mit 24 Jahren, das ist jetzt meine 7. Profisaison insgesamt, die ich jetzt bestreite, habe ich schon eine Menge erlebt, so durfte einiges sehen, durfte auf einigen Niveaus spielen. Und ja, ich habe da viel mitgenommen und das hat mir auch alles viel Spaß gemacht und das versuche ich halt einfach in das Spiel weiter reinzubringen, um mich halt weiterzuentwickeln, so mental und halt einfach auf dem Feld.
Mhm. Du hast es ja gesagt, also es war so ein, du hast dich ja jedes Jahr so ein Stück weiterentwickelt, aber zumindest jetzt seit 2016 auch jedes Jahr den Verein gewechselt. Ne? Also ja. Bamberg, Gießen, dann in Gotha, dann das eine Jahr in Spanien, jetzt in Ulm. Würdest du gerne mal länger bei einem Verein sein oder hast du so eine Art Plan, wo du sagst, bis 25 entwickle ich mich und dann spiele ich Euroleague und gehe irgendwo für 3 Jahre hin?
Also auf jeden Fall würde ich schon mal gerne irgendwo länger bleiben als ein Jahr. Also es würde mir gut tun mal persönlich und auch mal den Sommer ein bisschen erleichtern. Nicht immer planen, wo bin ich jetzt, wo bleibe ich jetzt. Dann Umzug und alles. Das hat schon in den letzten Jahren immer ein bisschen genervt. Ich habe jetzt nicht so einen konkreten Plan. Für mich war einfach jedes Jahr wichtig, dass ich einfach immer mich weiterentwickle, immer einen Schritt nach vorne mache vom Verein her oder vom Niveau her. Und ich denke mal, es ist mir immer ganz gut gelungen. Ich habe so die ersten 2 Jahre mit Bamberg habe ich viel lernen müssen. Habe jetzt nicht viel gespielt, aber ich habe viel aufgenommen von Andrea Tinkeri. Der hat mir nochmal Basketball auf eine ganz andere Art und Weise gezeigt. Das klar habe ich nicht gespielt, aber trotzdem möchte ich das nicht missen, ehrlich gesagt. Hm. Dann war ich in Gießen, habe dann so das erste Jahr viel gespielt, so ein bisschen, konnte in eine Rolle reinschnuppern. Das Jahr drauf hat es die Möglichkeit mit Erfurt mich ergeben, unter meinem ehemaligen Baunach-Trainer aus Ivan Pavic. das war für mich natürlich schon kein No-Brainer, weil ich wusste, unter Ivan kann ich viel spielen, ich habe viele Freiheiten, ich kann da hier diesen Aspekt ein bisschen ausleben. Und dann kam halt Spanien für mich in Frage. Das ist immer mal ein Traum auf jeden Fall. Und jetzt Ulm mit Eurocup, das macht mir schon sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und da war ich auch froh, dass ich dann jetzt noch ein zweites Jahr in Ulm bleiben kann. Weil es auch einfacher für mich war. Es war letzte Saison nicht immer ganz so einfach gewesen. Jetzt nach der WM direkt hier nach Ulm, eine Woche Vorbereitung, neue Mannschaft, neue Stadt, alles Neue hier, das kennenlernen, das einprügeln. Und dann muss man erstmal Fuß fassen so schnell. Und das war mir dieses Jahr, ist mir ein sehr leicht gefallen, alles hier einfach reinzukommen. Man kennt alles, man kennt die Leute, man kennt den Trainer, man kennt das System und ja, das tut auf jeden Fall mal gut, ein zweites Jahr irgendwo zu spielen.
Wie würdest du denn die Evolution deines Spiels einordnen jetzt nach deinen Profistationen? Und man sieht ja immer mehr, du attackierst den Korb viel mehr, attackierst die Closeouts, penetrierst, bist also kein pure Shooter mehr, das hätte man vielleicht noch vor ein, zwei Jahren so sagen können. Also welchen Fokus und welche Gewichtung legst du da drauf, dein Spiel da zu erweitern?
Ja, ich möchte halt schon das Maximale rausholen, also was ich halt so drauf habe, möchte ich halt schon das Maximale rausholen, was so geht. Und ich meine, jetzt so ein Pure Shooter, der jetzt eigentlich nur rumsteht in der Ecke ist, gibt es weniger mittlerweile in Europa. Mhm. Also es gibt viele, die es können, aber das Spiel verändert sich ja auch immer mehr. Mittlerweile muss man schon so ein bisschen ein paar mehr Skills haben, so zum Korb ziehen, ein bisschen Playmaking, ein bisschen Ballhandling. Und da habe ich halt jetzt die Jahre viel drauf hingearbeitet und habe da immer mal einen Schritt für Schritt nach vorne gemacht. Dieses Jahr läuft bisher ganz gut in der Sache für mich und wie gesagt, ich habe noch einiges vor auf jeden Fall, glaube ich.
Ja, also auch gegen Frankreich zu sehen, also das war ja mehr aus dem Zeitpunktbereich, wenn ich es richtig im Kopf habe auf jeden Fall.
Ja, wobei man sagen muss, es gibt bei YouTube noch ein Video von 2016 mit Bildern von der U20-Europameisterschaft, zusammengestellt von einem echten Basketball-Experten. Shoutout an Manuel Baraniak an dieser Stelle, der Kerl hat echt Ahnung. Genau. Und über die Hälfte oder noch mehr an Spielbildern sind eben von dir diese Moves zum Korb. Also auch da hat Manuel schon festgestellt, 2016, der Kerl kann super gut zum Korb ziehen, hat viel Vertrauen in rechte Hand, linke Hand oder sowas. Aber trotzdem giltst du im Wesentlichen in der Basketballwelt immer noch so als einer, der diese irren Dreier nimmt.
Ja. Kultiviert man das auch so ein bisschen? Krasse Range denkt, einfach. Ja, das ist ja auch ein Teil des modernen Spiels irgendwie, dass man eben von so weit abdrücken kann mittlerweile und darf. Früher war das auch eher nicht so.
Meine Frage wäre jetzt, das entscheidende Spiel um die Olympiateilnahme noch 14 Sekunden zu spielen. Henrik Rödel sagt aus irgendeinem Grund, du bist der Mann. Sagst du ihm dann, ich möchte zum Korb ziehen oder ich möchte ein System für einen Dreier? Entscheidender Spielzug geht um alles.
Ich würde erstmal natürlich ein System rausnehmen, wo ich vielleicht erstmal zum Wurf gucken kann. So, am liebsten so über meine rechte Schulter rauskommen für einen Wurf. Mhm. Und wenn der nicht da ist, dass ich dann immer noch so auf jeden Fall penetrieren kann.
Okay.
Also so einen klassischen Pin-Down einfach schön, wenn er frei ist, drauf. Und wenn nicht, kann man irgendwie noch attackieren, 1-gegen-1.
Okay, also...
Ja. Jo, also. Optionen offen halten, klar. Wenn genügend Zeit ist, kann man auch immer noch rauspassen.
Also ich weiß, dass Henrik diesen Podcast hört. Ich glaube es jedenfalls. Insofern steht der Spielzug schon für das vorolympische Turnier dann. Was dann ja im nächsten Jahr, da kommen wir gleich noch zu, stattfinden wird. Bist du selber auch so ein bisschen überrascht? Also wir haben jetzt beim Frankreich-Spiel wirklich in der zweiten Hälfte, ich habe es kommentiert mit dem Alex Vogel zusammen, wir mussten an einer Stelle mal sagen, das ist jetzt echt etwas viel an die Obst gerade. Also, also ein bisschen mehr variables Spiel der Deutschen wäre gar nicht schlecht gewesen. Du hast ja das Ding fast alleine getragen in der zweiten Hälfte. Ist dir das auch so aufgefallen?
Nicht direkt. Ich habe einfach das Spiel auf mich zukommen lassen. Und dann habe ich einfach so den Ball viel in Hand gehabt. Ich konnte viel kreieren. Aber ich habe jetzt nicht so irgendwie da jetzt gesagt, oh, ich habe jetzt aber viel in Ball in Hand oder ist jetzt zu viel oder zu wenig. Mhm. Nee, das ist nicht, lass das eher so auf mich zukommen und schau halt irgendwie dann Flow rauszubekommen. Das ist ja das ganze Sache.
Ja. Jetzt haben wir ja das Problem, wir haben das im Vorgespräch schon thematisiert und das haben wir im Grunde die letzten Jahre ja thematisiert, diese Nationalmannschaftsfenster, mal sind die EuroLeague-Spieler dabei, mal nicht, mal NBA-Spieler, mal nicht, Turnier hier, Qualifikation da, ein riesen Kuddelmuddel. Hast du jetzt vom Gefühl her, bist du der Meinung, dass das alles egal ist, du gehörst einfach jetzt dazu. Bist du jetzt so der neue Benzing? Fühlst du dich gesetzt in der Nationalmannschaft?
Nein, also gesetzt fühle ich mich nicht. Also jetzt bei den Fenstern vielleicht schon, aber jetzt so über den Sommer sehe ich mich auf keinen Fall gesetzt. Also da ist immer noch eine Menge Konkurrenz, eine Menge Erfahrung dabei und man weiß ja nie, wie der Trainer spielen möchte, was er für eine Idee hat. Von daher sehe ich das nicht für selbstverständlich. Also deswegen ist, ich gehe immer, für mich war immer so die Einstellung so rein, ich muss über Leichen gehen, sozusagen, um da reinzukommen. So eine Art auf mich immer so eine Einstellung setzen, nachdem ich so jetzt wirklich Leistungsfußball spiele. Deswegen sehe ich das immer so als eine ziemlich große Herausforderung und niemals als so garantiert, dass ich jetzt dabei sein werde.
Mhm. Du machst ja einen sehr ruhigen Eindruck, wenn man dich so sieht, von der Körpersprache her oder auch in Interviews oder auch jetzt auch hier am Mikrofon einen sehr entspannten Eindruck. Aber wenn du jetzt gerade schon sagst, du wusstest, du musstest in der Vergangenheit über Leichen gehen oder du wärst halt wahnsinnig enttäuscht gewesen, wenn es mit der WM nicht geklappt hätte. Wie viel aus deiner ganzen Energie und der Tatsache, dass du Profisportler bist, resultiert aus deinem Ehrgeiz? Wie ehrgeizig bist du wirklich? Bist du so ein extrem ehrgeiziger schon als Neunjähriger gewesen oder hat sich das entwickelt? Wie kann man das einschätzen?
Ich bin schon sehr ehrgeizig auf jeden Fall. Das mit dem Überleichengehen war jetzt vielleicht gerade auch ein bisschen hart gesagt. Also ich jetzt nicht, dass ich jetzt hier allen so ein Messer im Rücken stechen würde, sondern...
Nee, wir können das schon anordnen.
Alles gut. Es ist ein geflügeltes Wort, insofern passt
ein das. Ein geflügeltes Wort, sehr gut. Ja, aber es hat sich für mich auch entwickelt auf jeden Fall. Klar war ich mit 9 noch nicht so ehrgeizig, da hat es mir einfach Spaß gemacht und ich wollte einfach spielen, ein bisschen gewinnen und so, ein bisschen zocken. Dann so, als ich so 13, 14 war, war für mich so der Scheideweg, so mache ich jetzt wirklich hobbymäßig weiter oder versuche ich mal ein bisschen, also ein bisschen was zu machen. Und weil ich habe dann so ein bisschen gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht schlecht und so und vielleicht könnte ich auch mehr rausholen, aber es war in Halle halt auch nicht so gegeben. Und dann hat ein Trainer aus Halle, der Stefan Mehne, falls du das hörst, liebe Grüße, der hat dann so mich da gefragt, ob ich es machen möchte, professionell zu machen, also leistungsmäßig, oder ob ich einfach ein Hobby. Weil wenn ich es leistungsmäßig machen würde, würde er mich halt weiter pushen und würde mit mir viel trainieren und würde mich auch mal ein bisschen über die Grenze bringen, ob ich das will. Und das war für mich auch erstmal neu. So, ich war oft dann auch ziemlich K.O., gepisst und kein Bock, aber am Ende habe ich durchgebissen und es hat mir auch am Ende auch Spaß gemacht. Und dann war halt die Möglichkeit da, für mich nach Bamberg zu gehen, in die Jugendprogramm. Und ja, und seitdem ist es mit dem Ehrgeiz immer nach oben gegangen, weil ich wusste dann, mit harter Arbeit kann man auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gehen.
Mhm. Du hast gerade den Namen Andrea Trinchieri schon mal erwähnt. Der ist ja momentan logischerweise durch das Engagement in München bei uns auch oft Thema. Und er hat dir Dinge beigebracht, die für dich auch im Nachhinein wichtig waren. Kannst du ein, zwei Details nennen, die du direkt von Trinchieri gelernt hast, die für dich heute noch wichtig sind?
Einfach so Einstellung, so auch als Sportler. Ich kam damals von der Pro-B-Mannschaft, sind aufgestiegen, direkt ins BBL-Team. Ich habe damals nie mit gerechnet, dass ich jetzt mit 18 da direkt so mit Profivertrag ausgestattet werde, ins Team berufen werde, ins Finale 12er-Team. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich war damals noch nicht wirklich bereit, so mental. Also mich hat das dann schon oft ziemlich mitgenommen, einfach so, weil auf dem Niveau ist der Druck und die Forderungen vom Coach und von Andrea sind schon sehr hoch. Und es hat mich damals schon sehr mitgenommen auf jeden Fall, aber es hat mich ziemlich abgehärtet und mittlerweile, denke ich mal, kann ich ein bisschen was abhaben auf jeden Fall. Und auch allgemein Basketball-IQ. Ich habe Basketball, wie gesagt, immer ganz anders gesehen, als nicht als Shooter. Für mich war vorher, wie gesagt, der klassische Shooter. Einfach draufrotzen irgendwie, aber unter ihm lernt man halt auch ein bisschen mehr als nur Ball fangen und werfen und sagt, hier, passt den Ball da, spiel mal da einen Pick'n'Roll, mach dies und mach das und liest die Situation richtig. Und ja, war also wirklich eine Menge Basketball dabei.
Oder um es in den Worten des Coaches zu sagen,
take your ass out of the comfort zone.
Ja, genau. Genau, das hat er auf jeden Fall geschafft.
Ja, ein fordernder Trainer, der aber tatsächlich...
Hat viele Karrieren geprägt, jetzt schon, ja, kann man genau, glaube ich, sagen. Also wenn du siehst auch, wo die alle gelandet sind, ich meine, wie oft haben wir das thematisiert, dass das Bamberger Team, wo du ja auch Teil warst, dieses Euroleague-Team, wo die jetzt alle sind und auch wie ein Daniel Theiss sich entwickelt hat, etc., etc. Und wie er jetzt auch, wie schneller die Bayern umgekrempelt hat, wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen Euroleague schauen, denke ich mal. Also was da defensiv passiert ist, so schnell und die Intensität schon beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt genau, wie er spielen will. Und wenn er irgendwo seine Finger im Spiel hat, dann weiß man, da ist eine gewisse Struktur dabei und es schlägt irgendwo an.
Das Thema Spanien, das hast du gerade auch kurz erwähnt, das war mal so ein Traum von dir, der war nach einem Jahr beendet. Wenn wir jetzt über die Zukunft reden, gibt es da noch Träume, wo du sagst, also das ist auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist, also es muss mal ein Euroleague-Team sein, es muss mal was in, was weiß ich, Italien sein oder Das Wort NBA nehme ich jetzt einfach mal nicht in den Mund, aber vielleicht ist das auch noch ein Thema. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja, ihr schlaft ja alle in NBA-Bettwäsche, das weiß ich ja mittlerweile.
Sicher.
Ey, seit heute, Isaiah Hartenstein, auch Nationalmannschaft übrigens, apropos, bei Denver Nuggets, jetzt offiziell. Also noch einer
drüben. Deutscher
Spieler.
Mhm. Ja. Wo soll es denn hingehen für dich, Andi? Was ist denn so der Traum noch?
Ja, auf jeden Fall in die Euroleague irgendwann. Das ist schon ein großes Ziel. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall schon gerne wieder nach Spanien irgendwann. Also Spanien hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. So der Basketball da an sich, so das Leben. Ich mag die Sprache auch sehr. Also ich lerne nebenbei noch ein bisschen die Sprache. Jetzt nicht perfekt, aber ich versuche es einfach mal ein bisschen. Nein, hat mir schon sehr gut gefallen. Ich habe da wirklich eine Lifetime-Experience gemacht, so in Spanien. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, Euroleague und auf jeden Fall immer wieder nach Spanien zurück.
Ach, das ist, ich nee, Andi. Solche Spieler wie du müssen auch einfach mal in der BBL bleiben. Und die haben ja auch zwei Euroleague-Teams hier.
Ja, definitiv. Ich habe damit auch überhaupt kein Problem.
Ja. Das ist kein Problem. Und ich meine, in Berlin, der spricht ja auch Spanisch. Dann kannst du halt mit dem Maito Spanisch reden.
Ja, stimmt. Aber der hat mir mal angesprochen, ob ich Galizisch spreche. Aber das spreche ich leider nicht.
Wenn er Ja gesagt hätte, dann wärst du jetzt in Berlin wahrscheinlich, oder? Der wollte dich nur einfach testen.
Ja, ich lerne heimlich auch Galizisch nebenbei noch.
Galizisch? Ich kenne nur Katalan und das normale Spanisch. Was ist denn Galizisch? Das ist ja, kenne ich gar nicht.
Das ist da, wo ich gespielt habe, in Santiago. Die Region heißt Galizien und dann ist da nochmal die Sprache.
Die haben auch nochmal eine andere Sprache.
Ja, zum Ibero-Romanischen.
Sehr ähnlich zu Spanisch auf jeden Fall. Das Katalan ist jetzt nicht so ähnlich zu Spanisch, ist schon nochmal anders. Aber ich habe da auch einen Durchblick gehabt, so von daher.
Ja, Baskisch kenne ich auch noch. Das ist ja, wo alles mit X irgendwie in der Mitte ist.
Das hat nichts mit Spanien, mit Spanisch zu tun oder Französisch, keine Ahnung. Ja.
Von 3 Millionen Menschen gesprochen. Also wieder der edukative Charakter dieses Podcasts wurde hiermit erneut bestätigt. Danke, Andi, dafür. Also wir lernen ja nie aus.
Ja, keiner lernt niemals aus, ne? Ja.
Das Problem bei den spanischen Euroleague-Vereinen ist, die sind alle pleite. Weißt du? Also das fängt ja jetzt schon an mit Barcelona und so, die haben alle kein Geld mehr.
Ja, stimmt.
Ja, genau, Tabellenführer.
Ja, Tabellenführer. Da sitzt du dann nur auf der Bank in Barcelona erstmal. Da musst du dich erstmal durchsetzen bei Jasikevicius.
Ganz viel Spaß.
Ja, in jedem Fall freuen wir uns über jede Minute, die du hier länger spielst in Ulm.
Genau, lass mal über Ulm sprechen.
Genau. Auch. Ja. Ungeschlagen momentan in der BBL. Eurocup, das alte Thema. Da gab es wieder mal, so wie in den letzten Jahren, Spiele, die man hätte gewinnen können und doch nicht gewonnen hat. Wie ist da momentan so die Stimmung? Eigentlich muss sie doch positiv sein, oder? Es geht ja von der Entwicklung her nach vorne.
Ja, also wir sind auf jeden Fall positiv gestimmt. Ich meine, bisher läuft es ja ganz gut in 3-0 in der Liga. Haben im Eurocup noch die Chance auf Top 16. Haben uns das auch verdient. Wir haben klar viele Spiele knapp verloren, also sehr knapp. Ich glaube, als wir einen Sieg hatten, haben wir trotzdem Differenz plus 8, was schon dafür spricht. Wenn wir jetzt ein Spiel gewinnen, dann sind wir, denke ich mal, durch mit Top 16. Wenn wir jetzt keins gewinnen und Bar verliert alle Spiele, sind wir auch, glaube ich, durch. Und daher haben wir jetzt noch eine eigene Hand, das ist ganz gut. Haben das Ticket fürs Pokal-Final Four gelöst. Von daher sieht es ganz gut aus bei uns. Die Lage ist gut. Klar, wir sind nicht zufrieden. Never too high, never too low, sagt unser Coach immer gern.
Ah, okay.
Und daher gehen wir trotzdem Tag für Tag in die Halle, trainieren, wollen uns verbessern, wollen an Sachen arbeiten und bereiten uns auf das nächste Spiel vor.
Du hast den Coach gerade erwähnt, Jaka Lakovic war ja auch ein absoluter europäischer Topspieler. Ähnliche Position zumindest, gut, er war Point Guard mehr natürlich. Wie ist er denn so? Was kann man denn von ihm mitnehmen? Weil er ja doch relativ jung auch noch ist und wahrscheinlich schon sehr nah dran an euch Spielern. Wie würdest du ihn beschreiben? Also Players Coach hört man da immer. Wie würdest du ihn da einordnen?
Ja, auf jeden Fall auch ein Teil des Players Coach, der schon viel mit den Spielern unterhält, auf was für Reads sie gehen sollten. Zumindest über seine Erfahrungen spricht er dann gern. Also wir haben ab und zu mal Video gehabt und dann sagt er, mach dies, tu das. Das ist also so, hat er es einfach als Spieler gemacht. Da merkt man so, dann spricht die Erfahrung in ihm raus. Mhm. Und sonst hat er auch schon eine gewisse auch spanische Schule gelernt, so im Basketball. Hat ja lange Barcelona gespielt, hat Trainer da gearbeitet. Und da merkt man seine Philosophie, einfach so, wie er bei sich bewegen soll. Jeder soll sich irgendwie bewegen, jeder soll effektiv sein. Defensiv verteidigen wir jetzt als Mannschaft jetzt nicht unbedingt alles direkt 1-gegen-1, sondern wirklich mit vielen Hilfen, viel Gamble, viele Reads. Ja, also deswegen ist schon ein sehr aktives Spiel, was wir spielen wollen.
Kommt der Ossetkowski dann mittlerweile mal zu dir und sagt, du, der hat ja einen deutschen Pass, ne? Du, ich würde auch gerne Nationalmannschaft spielen. Du, talk to Rödel, I want to play center next time in pre-qualifiers.
Nee, der kommt eher zu mir. Wir reden ein bisschen über Star Wars eigentlich, mehr nicht.
Echt?
Nee. Mandalorian oder Star Wars?
Bitte?
Mandalorian oder Star Wars?
Mandalorian reden wir gerade, ja.
Ja. Ah, ja. Okay. Darth Vader ist an Corona gestorben übrigens, habt ihr das gelesen?
Ja, ich habe nur gelesen, dass er gestorben ist.
Ja, ja, der hatte Corona. Wenn Darth Vader schon Corona hat, dann kommt bald der Meteor auf die Erde gestürzt. Also das sieht nicht gut aus.
Ja, traurig.
Ja. Andi, noch abschließend ein bisschen was über die Zukunft. Wir nähern uns ja auch, und das ist für uns von der Nationalmannschaft her gesehen, EM-Quali hin oder her, super Sache, two thumbs up. Aber natürlich Olympia, das vorolympische Turnier, das britzelt ja jetzt schon so ein bisschen in den Fingern. Hast du diesen alten Olympiatraum auch? Oder ist das eine Sache, wo du sagst, dass, wenn das mal kommt, super, aber ist das auch Teil dieses, wie damals bei Nowitzki, ich muss da mal hin, sonst ist mein Sportlerleben unvollständig?
Ja, also ob es dann unverständlich ist, so klar fehlt es dann, aber auf jeden Fall Olympia muss schon mal sein. Also wenn man die Möglichkeit wieder dazu hat, dann das ist eine Erfahrung, die kann dir keiner nehmen. Dann bist du da, die größte Sportveranstaltung, die größte Veranstaltung an sich, glaube ich, weltweit. Werd mal sehen, ob es und wie es stattfinden wird in dem Jahr. Aber am Ende allein schon mal dabei zu sein bei Olympia, das ist schon eine Riesenehre auf jeden Fall.
Ja. Ja, wird eine Riesengeschichte, dieses Turnier. Es ist ja tatsächlich zu schaffen, ne? Also ich habe vorher auch gedacht, okay, als ein Team, man muss gewinnen gegen fünf andere. Aber wenn ich mir das anschaue, so von der Auslosung her, von der Ansetzung, das ist echt packbar. Die Kroaten, würde ich sagen, sind die stärksten Gegner. Aber jetzt mal im Ernst, so viel gute Spieler haben die jetzt auch nicht unbedingt da rumlaufen.
Ja, aber Basketball spielen könnte trotzdem. Und am Ende... Am Ende ist die Mannschaft wichtig, was die Mannschaft dann leistet. Ne? Die einzelnen Spieler so bei den Kroaten so machen, so am Ende müssen wir alle gegenhalten, müssen uns vorbereiten, müssen als Mannschaft spielen.
Ja, ich will einfach den Druck ein bisschen schon erhöhen, Andi. Ne? Also 1. Dezember, da geht der Blick schon ins nächste Jahr jetzt hier.
Ja, mir kribbelt's auch schon in den Fingern, also schon richtig.
Ja, das ist und das unmittelbar nach einem Nationalmannschaftswochenende. Also das so spricht der Nationalmannschaftsveteran. Bist ja mittlerweile der Spieler mit den zweitmeisten Länderspielen, warst du, glaube ich, an diesem Wochenende nach Benson.
Nee, ich glaube, Ismet hat
noch mehr. Noch ein paar mehr. Ja, stimmt.
Ja, Ismet hat noch mehr als ich, ja.
Gut, Andi, dann hoffen wir, dass gleich der Anruf kommt vom Gesundheitsamt und alles negativ ist, was den Corona-Test angeht.
Ja, wäre schön.
Und dann geht's, ich glaube, das Training für heute, das ist schon passé, ne? Ihr trainiert vormittags, für heute muss ja, du nichts mehr machen.
Das läuft gerade. Deswegen, ich habe gerade noch ein bisschen die Wäsche gemacht von letzter Woche. So.
Okay.
Ich bin ein bisschen produktiv jetzt mal.
Sehr gut.
Andi, abschließend noch eine Frage. NBA Draft war ja einer deiner ehemaligen Mitspieler, wurde gezogen mit Killian Hayes. Wie hast du das verfolgt? Und auch für Ulm, für den Standort und diese neue Vision, die es da ja gibt, relativ spannend. Also wie nimmt man das wahr als Profi bei Ulm?
Ja, ich habe mich auf jeden Fall für Kieran sehr gefreut. Kieran kam ja mit 18 Jahren. War auch nicht einfach, ist weg von zu Hause, dann hier direkt zu spielen, in eine große Rolle reinzukommen. Man hat dann am Anfang gemerkt, er war noch ein bisschen manchmal unerfahren, aber er hat halt...
Bisschen wild so. Vielleicht.
Ja, aber wie gesagt, er ist 18 Jahre alt gewesen. Er hat in diesem Jahr trotzdem Riesenschritte gemacht. Ja. Wenn man das vergleicht von Anfang und zum Ende der Saison oder zumindest bis die Saison unterbrochen wurde, was er da für Riesenschritte gemacht hat und ein hochtalentierter Junge und auch sehr, sehr ambitioniert. Deswegen habe ich mich sehr gefreut für ihn und ich wünsche ihm, wie gesagt, nur das Beste jetzt in Detroit.
Absolut. 7. Pick, auch nicht schlecht. Also es ist spannend, als aus der deutschen Brille einfach jetzt international Basketball zu beobachten, weil überall sind kleine Stories, die sich da entwickeln. Also da gehört Killian Hayes definitiv jetzt auch dazu.
Definitiv.
Gut, Andi, dann sagen wir lieben Dank. Wir haben den Wunsch, dass du uns in der BBL noch möglichst lange erhalten bleibst. Ich weiß, Spanien ist schön, aber denk dran, Klimawandel, auch hier scheint die Sonne immer länger in den nächsten Jahren. Also,
alles voll.
Ja. Oh, jetzt eine allerletzte noch, dann lasse ich dich in Ruhe, Andi. Fällt mir gerade noch ein. Als ich bei euch war, bei der Nationalmannschaft, nach den Trainings gab es ja gerne mal so Trickshot-Challenges und da warst du ja auch sehr aktiv. Erste Frage, gibt es das bei Ulm auch nach dem Training? Und zweite Frage, was ist dein Go-To-Horse-Move? Weil du ja krasse, keine Ahnung, mit dem Rücken, einhändig, von der Mittellinie und so weiter. Was ist dein bevorzugter Horse-Move und macht ihr das auch in Ulm?
also dieses Half, macht nach jedem Shootaround, schießt die ganze Mannschaft vom, von der Mittellinie.
Okay.
Und der Verlierer muss am Ende 10 Euro in den Pott geben. Das wird am Ende der Saison wird das dann für Essen oder das lustiges Event auf jeden Fall auszugeben.
Ja.
Und mein Go-To, was du schon erwähnt, ist schon der einarmige mit dem Rücken zum Korb von der Mittellinie. Das ist
echt heftig.
Aber apropos so Halfcourt-Shots, da könnt ihr mal einen Benzing fragen, der schuldet mir noch ein bisschen Geld von der Woche jetzt.
Ah.
Ja, da gibt's sogar ein relativ lustiges Video dazu, aber vielleicht kann dir der Robin dazu mehr erzählen. Da.
Okay. Ah, das ist nicht schlecht. Ja, guter Hinweis. Ich weiß, er ist da auch leidenschaftlicher Halfcourt- und Trickshot-Participant.
Ja, Robin hat da auch ein Händchen für, aber
ja, absolut.
Die Woche war nicht so sein, zumindest einen Nachmittag.
Da muss ich schauen, die Videos auf deinem Account oder DBB?
Also das habe ich persönlich vom DBB bekommen. Haben die noch nicht gepostet, ob sie es posten werden, keine Ahnung. Aber
ja gut, wir haben Kontakte, das organisieren wir.
Ja,
okay, gut. Danke für den Hinweis, sehr gut.
Konfliktpotenzial innerhalb der Mannschaft, okay.
Ja.
Das ist super.
Krise zwischen Benzing und Obst, Fragezeichen. Ehemalige Zimmerpartner zerkrachen sich bei Trickshot Challenge.
Ja. Obst geht doch nicht in die ACB wegen Benzing.
Genau.
Will Benzing. Das ist auf jeden Fall ein Grund.
Will Benzing aus dem Weg gehen in Saragossa. Gut.
Ja, schön.
Alles klar. Andi, das war's jetzt wirklich. Gute Zeit. Bleib gesund und rock weiter die Basketballwelt. Wir bleiben deine Fans.
Absolut. Super,
freut mich. Dann danke euch.
Alles klar. Gute Zeit.
Ja, danke. Auf
bald.
Ja, bleib gesund, ciao.
Jo, bleib gesund, das muss noch mit drauf. Da habe ich fast den Hörer zu schnell runter gefadet.
Was machen wir denn da? Mir ist, ja, ne, sag du.
Ich überlege gerade, ob wir den Benzing als Überraschungsanruf nehmen und fragen, ob der das Geld schuldet.
Ja, das ist natürlich schon also, draufgängerisch.
Es ist draufgängerisch, aber vielleicht macht es Sinn.
Ich habe ja dann auch noch einen Über.
Du hast noch einen Überraschungsanruf?
Einen Vorschlag, weil der Name Ismet Akpinar gefallen ist.
Ja, aber ich rufe jetzt den Benzing an. Also, vielleicht hat er ja Lust. Wenn nicht, dann schneiden wir es raus. Keine Ahnung.
Wir schneiden doch nie was raus.
Ich glaube, der Benzing, der kann damit umgehen. Also, es geht um Geld, oder? Da hört die Freundschaft
auf. Oder Training.
Ja, oder Training. Der muss aber auch getestet werden. Oder denkt sich FaceTime-Audio-Körner, das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen.
Kannst du normal probieren.
Oder? Ich vermute, er hat den Namen im Display gelesen und gedacht, nicht schon wieder.
Also mein Vorschlag, und das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, es gibt Kollegen von dir und von mir, also im Speziellen einer, er heißt Basti Ulrich, der sagt, man spricht Ismet Akpinar komplett anders aus. Und dass wir den jahrelang schon falsch aussprechen.
Wahrscheinlich Ismet.
Nee, es geht vor allem um seinen Nachnamen. Akpinar, aber wir haben jetzt also gleich
Akpinar
noch.
Oder
Nee, ganz, ganz anders. Und ich kann das
ganz
gar nicht
anders.
Mehr. Ganz anders. Deswegen,
also ganz anders, glaube ich, gibt es nicht. Was heißt denn ganz anders? Heißt das dann.
Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
Puralet oder was? Also ganz anders als Akpinar.
Warte mal, die hole ich mir jetzt mal. Auf jeden Fall mal rum.
Weißt du was, rufen wir den nachher an noch und fragen ihn mal, was das soll.
Ja.
Weil Basti muss auch mal wieder einen auf den Deckel kriegen. Der wird uns zu schnell hier zu groß. So, jetzt rufen wir unseren zweiten Gesprächspartner an.
Ja.
Denn time is running. Und wir gehen direkt zu Marco Pesic, Geschäftsführer FC Bayern München und machen mit ihm den großen Rundumschlag. Im Bereich Basketball, denn wenn es jemanden gibt, mit dem man über alles reden kann, dann ist es Marco, der weiß, dass wir anrufen. Und da ist er. Marco, grüß dich. Michael hier und Xandi.
Servus.
Wie ist der Empfang? Ich habe ein dummes Gefühl gerade.
Also ich höre euch gut.
Okay, wir hören dich jetzt auch gerade gut. Super, du bist schon auf dem Mischpult, du bist schon direkt drauf. Danke für deine Zeit, Marco. Wir haben gesagt, mit dir kann man ja über alles reden, was Basketball angeht.
Global.
Also Nationalmannschaft, Euroleague, BBL, Bayern an sich. Du hast ja alles schon mitgemacht. Wir wollen mit der Nationalmannschaft anfangen, wenn es dir recht ist. Und zwar, ich meine, du bist ja auch ehemaliger Nationalspieler. Du hast ja die ganzen Nowitzki, Zeit mitgespielt. Wie verfolgst du momentan die Nationalmannschaft? Schaust du dir auch sowas an wie jetzt am Wochenende?
Ganz ehrlich. Ich sag dir ehrlich. Ich habe das Montenegro-Spiel habe ich im Bruchstücken gesehen, weil wir gleichzeitig gegen in Athen gespielt haben.
Genau.
Das habe ich nicht, ich habe nur ein bisschen was gesehen. Das Frankreich-Spiel habe ich das ganze Spiel gesehen. Mhm. Und wenn du mir nicht glaubst, ich kann dir ganz genau sagen, was Danilo und du und der Alex Vogel in der Halbzeit veranstaltet haben. Also,
nachdem die Leitung endlich geklappt hat.
Ja, der Bartler hat dann einfach plötzlich die Leitung weggeklickt.
Mit seinem er hat keinen Bock auf euch, glaube ich.
Ja, genau. Ja, Huch, ich muss sie sehen auch.
Ja, nee, ich habe es gesehen. Ich hab's gesehen.
Also Marco, ich habe, das hast du nicht mitbekommen, aber im Laufe dieses Podcasts, ich habe mich jetzt beworben bei der FIBA als für ein Funktionärsamt, weil ich kann es nicht mehr ertragen, diesen Streit FIBA Euroleague. Ich habe da 0,00 Bock drauf und ich spreche da, glaube ich, auch für viele Basketballfans mit diesen Fenstern und dann spielen die nicht und die nicht. Das ist ja auch für den Sport wahnsinnig schädlich. Jetzt bist du nah dran, du weißt ungefähr, wie die alle ticken. Gib uns doch mal ein bisschen Hoffnung, dass das nicht notwendig ist, dass ich deswegen Funktionär werden
also,
muss.
Also du würdest gerne schlichter werden, das muss man
genau,
sagen.
Genau, ich würde gerne schlichter werden. Und
also Mediator meinst du?
Ja, Mediator, genau. Mhm.
Also man kann natürlich auf, jetzt nehmen wir das Spiel gegen Frankreich, auf zwei, aus zwei Sichtweisen sich das anschauen. Erstmal aus der inhaltlichen, also vom Spiel her, finde ich, das war super interessant zu sehen, wie die Struktur der Mannschaft erstmal und was Henrik da versucht hat. Wenn man da jetzt hört ihr mich?
Ja, wir hören dich. Wir haben nur den Robin Benzing auf der anderen Leitung gerade. Den haben wir gerade versucht anzurufen.
Ja. Komisch, dass es gerade Robin ist. Ne? Wie ihr sagt, du wissen wir ein. Also. Ja. Aber wenn man es auf der globalen Schiene sieht, dann ist es, erstmal habe ich in der heutigen Zeit Respekt vor jedem Liga oder jedem Wettbewerb, der versucht zu spielen. Man darf das jetzt nicht so abtun, es macht keinen Sinn und so weiter. Mhm. Jeder versucht erstmal der Verpflichtung, der Verantwortung, die er hat gegenüber allen Stakeholdern, die es da gibt, gerecht zu werden. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man sich die anderen Spiele anschaut, wenn man zum Beispiel Schweiz gegen Serbien sich angeschaut hat, also Respekt vor der Schweiz, die haben ja einen riesen Sieg da erzwungen. Aber das ist schon schwere Kost. Ich habe gestern auch Finnland ein bisschen geschaut und ich habe Georgien geschaut. Es ist schwer, weil man erwartet schon, wenn die Nationalmannschaft spielt, dass das schon die bestmögliche Mannschaft ist. Und das ist es einfach nicht.
Ja, das ist. Aber kannst du uns denn, wie kann man das denn lösen, dieses Problem in Zukunft?
Ich hab ganz ehrlich gedacht, dass also im März, April, als das alles so ein bisschen schwieriger wurde, habe ich gedacht, okay, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, dass alle sich an einen Tisch setzen, vor allem wenn die Olympischen Spiele abgesagt werden, die Europameisterschaft verlegt, dass es eigentlich schon ein Zeitfenster ist, wo man sich hinsetzen kann und vielleicht einen Plan machen kann, wie man wieder zurück zu einer gewissen Normalität kommt, nämlich dass alle Wettbewerbe aufgewertet werden. Nicht nur die internationalen oder nationalen Wettbewerbe, sondern auch also Nationalmannschaftswettbewerbe. Mhm. Dass das alles vielleicht mehr Sinn ergibt. Aber offensichtlich waren alle mehr mit sich selbst beschäftigt, als damit beschäftigt, das Große und Ganze zu sehen. Und ich glaube, da hat man eine Chance verpasst. Und grundsätzlich glaube ich, dass sich da nicht viel ändern wird. Ja, deshalb ist es schwer jetzt aus meiner Sicht dort irgendwelche Empfehlungen zu geben, wenn so eine Riesenchance verpasst worden ist.
Ja, und das ist ja auch insofern problematisch, dass der Wettbewerb ja schon auch ein bisschen verzerrt wird. Also manche Teams vielleicht gar nicht dabei sind, also Beispiel Slowenien, weil halt die stärksten Spieler da in Quali-Phasen dann einfach nicht dabei sein können. Das ist halt auch extrem schade.
Wenn man ganz böse sein will, dann könnte man auch denken, dass so gewollt ist.
Oh, okay. Also, okay, das lassen wir mal so stehen.
Nein, aber das ist gewollt ist im Sinne, dass man auch einen Zustand schafft, wo auch Länder, wo Basketball, also wenn man jetzt Georgien nimmt, muss man schon sagen, dass da Basketball populär ist, ne?
Ja.
Oder zum Beispiel Israel, die sich wieder qualifiziert haben, dass auch diese Länder und diese Verbände auch eine Perspektive bekommen, dann doch in gewissen Phase, nämlich während der Saison, die Chance zu haben, sich doch für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Man darf nicht, oder Weltmeisterschaft, man darf nicht vergessen, dass das nicht die einzige Änderung ist, vorgenommen worden ist, diese Fenster, sondern dass auch die Anzahl der Nationalmannschaften, die an großen Wettbewerben teilnehmen, auch vergrößert worden ist.
Mhm.
Nämlich auch genau aus diesem Grund, dass auch Verbände, die vielleicht vor 10 oder 15 Jahren oder zu der Zeit, wo ich gespielt habe, ja eigentlich keine Aussicht hatten, sich zu qualifizieren. Ja, man muss dann schon ein bisschen weiter nach hinten gehen, um zu sehen, wie konnte man sich früher eigentlich in der Europameisterschaft qualifizieren. Und da gab es diese Quali-Spiele, glaube ich, gar nicht. Ne? Also das meine ich. Ich meine das jetzt nicht total böse, sondern es ist auch gewollt, dass Nationalmannschaften wie zum Beispiel jetzt vielleicht sogar die Schweiz.
Die kleineren Länder, also die Felder sind einfach größer geworden, glaube ich, 32 Teilnehmer.
Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu viel.
Ja, genau.
Ne? Und dann hat man aber auf der anderen Seite, anstatt alle 2 Jahre zu spielen, also das ist der größte Fehler, den man gemacht hat, meiner Meinung nach, denn auf einmal spielt man alle 4 Jahre.
Mhm.
Das ist ja die schlechteste Entscheidung, die man getroffen hat, weil alle 2 Jahre eine Europameisterschaft zu spielen, macht schon Sinn für die Nationalmannschaft. Mhm. Jetzt sagt man alle 4 Jahre, aber man muss die Qualifikation dann während der Saison spielen. Das ist etwas, was mir persönlich nicht gefällt. Wenn man auf Handball schaut, spielt man fast jeden Winter, glaube ich, ein größeres Turnier.
Genau, ja.
Und das tut der Sport dann natürlich gut, weil man ständig im Gespräch ist. Die Europameisterschaft alle 4 Jahre im Basketball. Wir sind nicht Fußball, dass man das machen kann.
Ja, genau. Das ist es halt. Das ist so ein bisschen die Fußballisierung dieses ganzen Systems und Unterbaus. Und das kannst du halt nicht 1:1 anwenden mit den Fenstern und auch mit dem Turnierrhythmus. Eishockey übrigens spielt sogar jedes Jahr eine WM. Einfach nur dass sie eben da auch ein Schaufenster haben und da trudeln dann die NHL-Spieler nach Playoff-Ausscheiden ein. Das ist auch ein interessantes Modell, also ist das andere Extrem. Aber so dieses Anwenden, Qualis so zu spielen wie im Fußball, ist halt einfach schwierig, weil das ist halt eine andere Realität als im Fußball.
Aber auch Fußball, wenn man jetzt einen Blick auf den Fußball wirft, auch die haben jetzt natürlich ein riesengroßes Problem mit diesen ganzen Spielen. Nations Cup oder wie das heißt, wenn man ein bisschen die Presse verfolgt, auch bei denen funktioniert das eigentlich überhaupt nicht.
Und das ist auch Marco, und genau das ist die Geschichte, weswegen ich diesen Streit, weswegen diese Herren und wer da immer auch sitzt, das begreifen müssen. Der Fußball kannibalisiert sich ja jetzt gerade auch. Die Fans können sich nicht mehr mit dem Team identifizieren. Und das ist eben das A und O, dass du bei der Nationalmannschaft diese Identifikationsmöglichkeiten beibehalten musst. Die wollen halt, dass da immer die Besten und die Gleichen spielen. Ja. Bist du noch da, Marco?
Also der große Unterschied, aber wieder zum Fußball, ist, dass im Fußball mit der UEFA und der Champions League und der Europa League da schon eine Einigung gibt mit den nationalen Ligen, dass die auch Topspieler freigestellt werden. Ne? Und deswegen funktioniert das ja irgendwie.
Ja.
Und Basketball also, überhaupt nicht.
Voll. Also man ist da ja auch hin und her gerissen als Fan, wenn du jetzt siehst, dass ein Andi Obst da einfach viel Erfahrung sammeln kann auf einem Level, das ja auch okay ist im Nationalmannschaftsumfeld. Und andererseits hast du dieses Identifikationsproblem, dass eben eine Nationalmannschaft 3-mal wechselt pro Jahr, radikal gesagt, zwischen EM-Quali, Olympia-Vorquali und dann theoretisch eine Olympiamannschaft, wo dann wirklich alle wieder an Bord sind. Da ist halt die Frage auch, wie sinnhaft das ist langfristig, dass du... Da bin ich auch hin und her, weil ich freue mich natürlich trotzdem, dass ich junge Spieler sehen kann. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Oder Joshua Bessie oder so.
Das Schlimmste, was passieren kann oder passieren wird, dass man sich wahrscheinlich auf diese Situation gewöhnen wird. und dass man alles vergessen wird, wie es früher war, im Sinne, dass es besser war und einfach so hinnimmt. Ich glaube, das geht so in die Richtung, dass man es einfach so hinnehmen wird.
Ja, Menschen sind Gewohnheitstiere.
Ja. Thema Wechsel, Marco, gehen wir Richtung Euroleague BBL. Wir müssen uns nichts vormachen, das sind schwierige Zeiten von der Art und Weise, wie die beiden Ligen durchgeführt werden, aber es funktioniert, auch mit kleinen Schwierigkeiten logischerweise. Was ist dein Mini-Fazit jetzt nach diversen Wochen? Wie verkraftet das die Mannschaft? Glaubst du, dass das sowohl Euroleague als auch BBL bis zum Ende so durchhalten können, wenn sich, sagen wir mal, im schlimmsten Fall die Hygienevorschriften bis zum Ende der jeweiligen Spielzeit auch nicht ändern werden?
Ich glaube, was sehr positiv ist und was man vielleicht, bevor die Saison angefangen hat, oder vor allem am Anfang der Saison, irgendwann im Oktober, bevor man so ein bisschen Angst hatte, das ist eigentlich eingetreten, weil alle wollen unbedingt spielen. Und ich glaube, das ist ein super, super Zeichen. Natürlich gibt es Spielverlegungen. Leider gibt es auch infizierte Spieler und infiziertes Personal insgesamt. Aber man hat einen Weg gefunden, wie man dann wieder diese Mannschaften einführt. Man verlegt Spiele, man sucht nach Lösungen. Aber unterm Strich wollen alle spielen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man unbedingt spielen will. Und ich glaube, wenn man weiterhin mit diesem Enthusiasmus an die Situation geht, glaube ich schon, dass die beide Saisons gut, also beide Wettbewerbe, in denen wir spielen und auch der Pokal, also drei Wettbewerbe, bin ich eigentlich sehr optimistisch, wenn es so bleibt, dass wir das bis zum Schluss spielen können. Man hat einen Weg gefunden, sich zu arrangieren. Man muss den Spielern und den Trainern, ich glaube, in ganz Europa, wenn wir jetzt für Europa spielen, ein riesengroßes Kompliment zollen, dass sie wirklich alle spielen wollen. Also ich habe jetzt keinen gehört oder mit keiner Mannschaft Kontakt gehabt, die überhaupt keinen Bock hat. Sondern es ist schon so, dass man sich arrangiert hat und dass man sehr, sehr diszipliniert ist und dass man versucht zu spielen. Und solange das so bleibt, glaube ich, sind die Chancen schon da, dass man auch zu Ende spielen kann.
Die Abhängigkeit von den Sponsoren ist natürlich noch mal größer vielleicht als sonst, weil es eben so gut wie keine Zuschauereinnahmen geben wird in dieser Saison, selbst wenn sich da noch was verändern sollte. Was sagen eigentlich so die Sponsoren? Also wie reagieren die auf diese Situation? Sagen die, ihr müsst dann schon irgendwie das und das erreichen? Oder sind die auch in so einer Stimmung, wo die sagen, wir helfen euch in jedem Fall, wir wissen um diese schwierige Situation, weil die ja selber oft auch, denke ich mal, wirtschaftliche Probleme haben?
Ja gut, also die Kommunikation ist natürlich auf dem allerhöchsten Niveau, das man in der Vergangenheit gehabt hat mit den Sponsoren. Man ist viel mehr im Austausch und dadurch ist man viel mehr in der Lage, die Situation zu erklären und auch ein gewisses Verständnis hervorzurufen bei den Sponsoren. Natürlich bei uns jetzt mit der Leistung unserer Mannschaft und vor allem, wie sich die Mannschaft präsentiert, das hilft uns natürlich. Die Unterstützung ist echt riesengroß bei allen Partnern, mit denen wir in Kontakt haben. Wird das so bis zum Ende der Saison sein? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Schwer vorher zu sagen, wenn es so bleibt, wie es jetzt momentan ist, wie es in Februar, März, April sein wird. Stand jetzt läuft es momentan ganz, ganz gut. Was es die Zuschauer angeht, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ich denke, dass es gibt da Sachen, weißt du, wie alles im Leben. Es gibt Sachen, die man kontrollieren kann. Das versucht man zu machen. Und dann gibt es Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Das ist nämlich, wann können die Zuschauer rein? Was wir aber tun können, ist uns vorzubereiten, in Kontakt mit den Fans zu sein. Dann, wenn es losgeht, hoffentlich, dass man bereit ist. Alles andere liegt ja nicht in unserer Hand.
Eine Diskussion würde ich gerne noch aufmachen, beziehungsweise wir haben sie hier im Podcast schon aufgemacht in der vergangenen Woche, nachdem Dennis Wucherer gefordert hat oder zumindest die Idee ins Spiel gebracht hat, der Trainer der Würzburger, dass es in dieser Saison keine Absteiger geben soll. So eine Art Solidarität, wie auch immer man das bezeichnet. Wie findest du so eine Idee, sie jetzt noch zu implementieren?
Also ich habe riesengroßen Respekt vor Dennis. nicht nur seine Leistung als Spieler, sondern auch, was er in seiner Karriere als Trainer gemacht hat. Aber es ist immer schwierig, wenn ein Trainer sowas sagt. Mhm. Ich glaube, das ist eine Sache, die dann andere kommentieren sollten, weil ich sehe keinen Grund, warum.
Ja, genau. Also eigentlich müsste man das vor der Saison, festlegen.
Ja, ich habe da so ein bisschen mitbekommen, aber was ist die Begründung? Mhm.
Ja.
Also weil man muss das ja, wir müssen das ja irgendwie, man muss das ja irgendwie argumentieren, aber was ist die Begründung?
Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht für die kleineren Vereine schwieriger wird, noch irgendwelche Nachverpflichtungen zu tätigen, wirtschaftliche Zwänge, sowas in der Art.
Ja gut, aber was ist dann die andere, was ist dann die Lösung? Also es gibt keinen Absteiger und was, dann spielen wir gleich Playoffs, weil was ist dann der Sinn des Wettbewerbs?
Ja.
Und dann spielen wir gleich Playoffs und entscheiden sich die Mannschaften, die Playoffs spielen wollen, spielen halt die Playoffs und die anderen Mannschaften spielen halt einfach so. Wir versuchen ja ernsthaft einen Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Die Liga macht da einen wirklich einen tollen Job. Mhm. Und alle haben sich ja in die Saison vorbereitet. Wahrscheinlich nicht mit dem Ziel, ja, wir steigen eh nicht ab, also überleben wir, spielen wir einfach die Saison ein bisschen. Ja. Also eine Saison muss ja schon einen Sinn haben. Also ich glaube, dass man Ende der letzten Saison mit dem Final 10-Turnier da einen guten Kompromiss gefunden hat, aber einfach nur für diese Lösung, einfach nur für diese Situation. Aber jetzt sehe ich jetzt heute im Anfang Dezember überhaupt keine Notwendigkeit, überhaupt dieses Thema aufzumachen. Mhm. Das ist meine subjektive persönliche Meinung, weil ich sehe den Grund nicht.
Ja. Warum? Ein anderes großes Thema, wir haben ja gesagt, man kann mit dir über alles reden. In diesem Sommer war die Machtübernahme, so möchte ich sie mal nennen, von Dennis Schröder in Braunschweig als Alleingesellschafter, der ja jetzt dann wieder losgedüst ist Richtung L.A., um dort die NBA-Saison zu spielen. Wie findest du sowas, dass jetzt so ein, ja, unser momentan bester Basketballer, okay, das klingt ja erstmal positiv, sich in der BBL engagiert, aber der ist ja eigentlich nicht da, um ehrlich zu sein. Also der war jetzt zwar da, aber den Rest der Saison ist der jetzt natürlich dabei. LeBron und Co. und spielt da NBA-Basketball. Ist das etwas, was dir oder dem Rest der Liga gefällt? Ist das was Positives? Ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits ist es ja super gut, Schröder, Geld, Gesellschafter, junge Spieler, Braunschweig, Standort. Aber andererseits ist er ja auch irgendwie nicht da und hat irgendwie dann auch noch eine Agentur da im Hintergrund und wurschtelt darum. Ist das in Ordnung so?
Also Dennis verdient den allergrößten Respekt für diese Entscheidung. Mhm. Und wir müssen aufhören, bei solchen Sachen immer einen Hahn der Suppe zu suchen. Ich finde, wenn eine Persönlichkeit wie Dennis in seiner Heimatstadt sich entscheidet, ein Projekt zu unterstützen, dann müssen wir ihn alle eigentlich auf den Händen tragen. Das ist meine Meinung. Nicht nur das, sondern es ist ja offensichtlich so, dass da auch eine Idee oder ein Konzept dahinter steht. Mhm. Und egal von welchem Blickwinkel du das betrachtest, verdient er den allergrößten Respekt und müsste eigentlich von allen unterstützt werden. Also unterstützt werden, meine ich, gelobt werden, dass er investiert, weil er wird ja nicht sagen, ich gebe nur meinen Namen, sondern ich weiß es wirklich nicht, wie die Unterstützung in Einzelheiten aussieht. Mhm. Ne? Aber man kann schon davon ausgehen, dass er auch sein Geld investiert. Mhm. Oder mindestens seine Netzwerke anzapft, um diesem Projekt zu helfen. Das heißt, nicht nur, dass er, trotzdem, dass er nicht in Deutschland lebt, Braunschweig unterstützt, sondern es ist ja offensichtlich, dass da eine Idee dahinter ist. Mhm. Und diese zwei Sachen entbehren meiner Meinung nach, ich habe überhaupt kein Verständnis, dass man irgendwas Negatives daran sieht.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, wenn noch andere diese Idee hätten in anderen Zentren oder anderen Standorten in Deutschland das zu machen. Also ich glaube, das ist super und meine Unterstützung braucht er nicht, aber die hat er in diesem Projekt oder unsere. Wir finden das ein ganz tolles Zeichen für den deutschen Basketball.
Ja, der Blonde könnte eigentlich auch in Würzburg einsteigen, ne? Also wäre auch mal eine coole Geschichte.
Wenn er, aber Dennis investiert ja doch sehr, sehr viel Zeit. Und ich finde, das wird er, ja, oder so sehe ich das, weiterhin auch tun, obwohl er nicht in Deutschland ist. Also er hat da seine Familie und die Firma, die er hat. Und ich weiß, dass da viele Leute involviert sind. Und wenn Dirk Zeit findet, wird er sicherlich irgendwann machen.
Ja, ja, und Schröder hat ja schon angekündigt diese Woche, dass er seine Saison in Braunschweig beenden wird im Trikot dieser Mannschaft. Finde ich auch ganz witzig.
Ja. Was hat er gesagt?
Ja, er wird am Ende seiner Karriere wird er nochmal das Braunschweiger Trikot anziehen.
Ja, gut, das wäre natürlich super.
Ja, ist noch ein paar Jahre hin, aber wird eine coole Aktion. Ja, ja, Marco, zum Ende ganz kurz die Momentaufnahme FC Bayern München. Zwei Dinge sind uns aufgefallen. Zum einen, wir haben ja euch so abgefeiert nach den ersten 10 Spielen, wie geil, endlich richtig guter Euroleague-Basketball und bam und zack. Und dann gab es dieses eine schlechte Spiel gegen Panathinaikos. Ist das schon aufgearbeitet worden, was da passiert ist? Was war denn da los?
Dein Ernst jetzt, oder was?
Nein, also ich...
du sagst, ja, 10 Spiele abgefeiert und dann ein Spiel.
Ja, dann ist man so, wo ich dachte, Frage, ich dachte gegen Panathinaikos, die sind ja nicht so gut. Aber was war...
Ja gut, ich weiß nicht, also nochmal, Panathinaikos hat vielleicht 4 Spiele in Folge verloren, aber das ist eine... Das ist eine
Wir sind schon zu verwöhnt, wolltest du sagen
jetzt. Genauso, nein, jetzt im Ernst. Wir spielen jetzt am Freitag gegen Kimki. Meine Informationen sagen mir, dass Jovic und Devin spielen. Mhm. Also, das ist ja auch eine individuelle Top-Mannschaft. Die spielen aber momentan gut aus verschiedenen Gründen, wissen wir ja nicht, warum. Und solche Mannschaften wie Panathinaikos oder Kimki, die können immer. In kürzester Zeit, die brauchen jetzt nicht 10 Spiele, um in Rhythmus zu kommen. Ne? Da ist ja schon hohe individuelle Qualität. Tatsache ist aber, dass wir, wenn wir eine Sache aus den 11 Euroleague-Spielen gelernt haben, ist, dass die Mannschaft 100%ige Energie braucht. Mhm. Man braucht auch jeden Spieler. Und das hatten wir nicht. Also das hatten wir nicht. Wir haben diese Energie nicht gehabt. War Panathinaikos schlagbar? Ja, das hat man ja gesehen, obwohl wir wirklich schlecht gespielt haben. Mhm. Waren wir eigentlich bis vor 2 Minuten vor Schluss, da haben wir 3 dumme Fehler in der Verteidigung gemacht, eigentlich dran. Und das ist das Gute daran, dass die Mannschaft eigentlich immer spielt, immer da ist und seine Chancen sucht. So haben wir in FS gewonnen, so haben wir gegen Valencia und Roter Stern und Olympiakos zu Hause gewonnen. Aber diesmal hat es ein bisschen die Energie gefehlt, was nach allen Spielen, die und der Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat, muss man halt akzeptieren, dass es mal nicht funktioniert. Mhm. Aber du hast recht, es war ein Unterschied zu den letzten 10 Spielen davor, dass die Energie nicht auf dem Level war, auf dem sie bei uns sein muss.
Okay.
Mhm. Und Panna hat ja auch extrem gut verteidigt, fand ich. Also die waren extrem giftig.
Waren sehr aggressiv.
Sehr aggressiv, genau. Genau. Wie würdest du denn die Identität der Mannschaft aktuell beschreiben? Also es wird ja sehr viel über Defensive, glaube ich, definiert im ersten Schritt. Und dann hat man sich, also bei einem Spiel gegen Panna, und das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, wie würdest du denn die offensive Identität dann sehen? Ist das, woran dann noch aktuell gearbeitet wird?
Also man darf auch beim Spiel gegen Athen nicht vergessen, dass auf einmal Santros, den ich sehr, sehr schätze, ein wirklich sehr, sehr guter Spieler, auf einmal 3 Dreier trifft.
Das stimmt, halt. Die Dreier waren richtig.
Und dann der Bentil trifft einen Dreier und Nedovic am Ende zeigt. Nedovic war also das sind so individuelle, also Sachen, die halt passieren.
Ja.
Ich finde, dass das, was die Identität dieser Mannschaft ist, ist das, was man kann immer sagen, Verteidigung und man wird sich in der Offensive entwickeln. Mhm. Aber wir spielen wirklich bei jedem Spiel um Sieg oder versuchen bis zum Schluss unsere Chance zu suchen und zu kämpfen. Und daraus resultiert halt diese kämpferische Leistung und Spannung, die diese Mannschaft erzeugt. Und das funktioniert momentan sehr, sehr gut. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht vergessen, wie wir zu der Leistung gekommen sind wie am 10. Spieltag oder am 9. Spieltag. Und dass wir jetzt nicht anfangen zu denken, dass alles geht automatisch und von selbst. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt gegen Athen, da waren wir ein bisschen nachlässig. Mhm. Aber der Andrea macht das schon.
Ich wollte gerade sagen, der Coach ist, glaube ich, eher einer, der die Leute daran erinnert, so da geht gar nichts von selber.
Ja. Natürlich, der Wade hat einen ganz, ganz schlechten Tag gehabt und ich weiß, dass er mit ihm mit ihm fast jeden Tag ein Gespräch jetzt geführt hat. Und der Wade ist ja jemand, der auch zuhört. Also solche Sachen können mal passieren, kann auch gegen Kimki passieren, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ja. Ja.
Marco, dieser Podcast wird ausgestrahlt, also heute ist ja Dienstag, also auch heute noch, am Spätnachmittag, früher Abend wird er online gehen. Mhm. Kannst du dann schon bestätigen, dass James Gist euer neuer Spieler sein wird? Denn da kochen ja alle Gerüchte hoch und ja, wird ja auch passen. Mhm. Seid ihr da schon so weit, dass man das heute verkünden kann?
Nein, kann ich nicht. Also wir haben ein paar personelle Probleme. Mhm. Das kann ich sagen. Ich glaube, wir müssen da die eine oder andere Lösung finden. Heute wird sicherlich nichts passieren. Das ist ganz klar. Mal gucken, was diese Woche noch passiert. Es kann sein, dass wir was tun diese Woche. Mhm. Aber da spielen einige Faktoren eine Rolle. Und sicherlich heute nicht. Es gibt keinen Vertrag mit James Gist. Gestern gelesen. Wir haben kein Vertrag bis jetzt. Er ist ein sehr interessanter Spieler, aber wir müssen jetzt schauen, wie sich das in den nächsten 48 Stunden entwickelt.
Ja, also du wirst wohl, ich kann jetzt machen, was ich will. Es gibt keine weiteren Details. Auch nicht zu TJ Bray nach Saragossa oder sowas, da kommt gar nichts.
Nein, also das würde ich dir, deswegen vielleicht weiß Robin mehr. Deswegen hast du ja mit ihm telefoniert. Oder willst mit ihm telefonieren.
Nein, Robin, da geht es darum, dass er Spielschulden hat bei Andy Obst vom Nationalmannschaftswochenende.
Also nicht nur bei ihm. nein, also heute wird sicherlich nichts passieren, sonst würde ich euch das sagen. Nein, heute passiert nichts.
Okay, also personelle Probleme, auch Malcolm Thomas Johnson ist nicht mehr so athletisch, wie er mal war. Sowas wird dann auch. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt James Gist und Malcolm Thomas geht in Vorruhestand, sowas in der Art vielleicht.
Herr John Johnson,
ja, ich habe jetzt
irgendwo
der Abo. Wer war nicht dabei?
John Johnson in Athen wegen Mandeln, also das war.
Ja, der Abo hat mir irgendwie, der sagt mir mal, was da alles erzählt wird. Also JJ hatte eine Entzündung an der Mandel.
Okay.
Das ist auch klinisch am Wochenende behandelt worden, hat gestern schon Teil des Trainings gemacht, wenn alles gut läuft.
Okay, dann ist er gut.
Spielt am Freitag. Das ist ein Spieler, der nicht in Frage gestellt wird. Das ist ein Spieler, der uns viel helfen wird diese Saison. Also ja. Das mit Johnson, das ist ein Gerücht.
Alles klar. Gut, dann warten wir die nächsten 48 Stunden ab oder wie auch immer. Wir merken jedenfalls, es ist Bewegung bei euch und verfolgen wir logischerweise weiter. Marco.
Es macht Riesenspaß, euch zuzusehen. Das sei an der Stelle auch nochmal betont. Also,
danke dir. Ich finde auch, wir spielen ziemlich interessanten Basketball.
Absolut, ja, also absolut. Interessant, absolut. Das finde ich, das trifft sehr, sehr gut.
Aber weißt du, hier, wenn du mit Michael Körner, der hat ja so hohe Maßstäbe.
Ja, das ist ja schon so viel gesehen.
Dass, wenn du einmal nicht lieferst, dann hast du natürlich ein Riesenproblem.
Aber schau mal, Marco, jetzt stell dir vor, was es für einen Druck gäbe beim Fußball oder bei anderen Presseorganen, was die für Druck machen würden. Da sind wir doch harmlos. Ja. Wir sind doch Fans vom Basketball. Wir sind doch die harmlosesten der Welt.
Nochmal. wenn Kompetenz kritisiert, höre ich zu und akzeptiere das. Und wir sind nicht beim Fußball.
Sehr gut.
Aber ich habe das, was du gesagt hast, habe ich, sehr ernst genommen und versucht, sehr ernst zu antworten. Bist du zufrieden mit meiner Antwort?
Absolut, Marco.
Wir haben gesagt, davon aus, es fließt ins Training ein heute.
Und das hat sich auch wieder mal als wahr herausgestellt. Gute Zeit, Marco. Viel gutes Gelingen bei den Gesprächen und bei allem, was auf dich zukommt.
Dankeschön.
Danke euch.
Gute Zeit.
Bleibt gesund.
Ciao. Ebenso.
So, wir müssen uns sputen, so. Xandi. Ja.
Jetzt ruf mal den Benzing zurück.
Ja, der Benzing, der ist bereit. Das ist kein Witz jetzt. Der hat wirklich versucht, zurückzurufen und jetzt.
Und dann gibt es noch einen Ü-Anruf. Heute geht es wieder wild
heute,
zur Sache.
Heute
wir holen
geht's wild zur
die letzte
Sache.
Woche auf.
So, jetzt schauen wir mal. Das geht mit dem. Dieses FaceTime ist ja wirklich. Das ist ja der Wahnsinn.
Benni.
Robin, servus. Du bist direkt mit auf unserem Mischpult. Xandi ist auch in der Leitung.
Jawohl.
Servus.
Grüß dich für diese, oder danke erstmal für diese Spontanität. Wir hatten den Andy Obst vorhin im Gespräch.
Ach nee.
Ja. Mhm. Und der hat natürlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert von diesem Nationalmannschaftswochenende.
Oh, und dann wollt ihr beim Captain auch nachfragen, ob er das kriegt, ne?
Ich weiß pass nicht. Auf. Also es geht tatsächlich um ein ernstes Thema. Und zwar um das Thema Spielschulden. Und zwar macht ihr ja irgendwie solche Würfe nach dem Training und von der Mittellinie und wie auch immer. Und da geht es ja wohl irgendwie auch mal um einen Zehner oder und ja, irgendwie meint er, wir sollten dich fragen, wo denn dein Geld bliebe. Du wärst wohl irgendwie da im Rückstand.
Ah, so, okay. Also ich kann die Geschichte ja auflösen, kein Problem. Also
ja, bitte.
Es ist richtig. Wir haben wirklich fünfmal von der Mittellinie geworfen und irgendwie hat der Andi auch dann fünfmal getroffen und dann war ich auf einmal mit minus 50 Euro dabei. Das ist richtig, die Geschichte
stimmt. Andi hat 5 von 5 gemacht?
Nein, nicht 5 von 5, aber wir haben aber gefühlt
5 von 5. Okay, gefühlt 5 von 5.
Es waren wahrscheinlich so vielleicht 5 von 10. Ja, also ja, genauso, fast genauso schlimm von der Mittellinie. Ja. Naja. Ja. Also auf jeden Fall ist der Andi da sehr gut drin und ich wollte halt nicht aufgeben, ne? Ich wollte irgendwie versuchen, aber naja gut. Brauchen wir nicht drüber sprechen, dass es ein Desaster war für mich, aber okay.
Und du hast dann den Einsatz erhöht, du hast dann gesagt, okay, wir machen jetzt 20 pro Wurf oder
Ich habe immer gesagt, immer nochmal einen Zehner drauf, nochmal einen Zehner drauf. Weiter, weiter. Hab gesagt, ab 50 Euro, dann hören wir auf. Dann war es schnell bei 50 Euro oben gegen mich und dann haben wir gesagt, okay, dann hören wir jetzt auf. So, das ist richtig, habe ich ihm noch nicht bezahlt, aber was er natürlich nicht gesagt hat in der Geschichte, dass er seine Wettschulden, die ich ihm jetzt zahlen muss, die hat er für das Allgemeingut, für das Allgemeinwohl der Mannschaft wollte er einsetzen und für den letzten Abend hatten wir ein paar gesunde Snacks besorgt und gesunde Getränke gesorgt und dafür haben wir ja auch Geld bezahlt, was der Andi natürlich nicht weiß, weil der Andi ja selten was bezahlt. Und da hatte er gesagt, er würde gerne seine 50 Euro, die er noch bekommt, die würde er spenden, weil ich habe die Sachen dann besorgt, halt als Captain muss man das halt machen.
Du hast die auch bezahlt?
Ja, selbstverständlich habe ich die auch bezahlt.
Also vorbildlich, okay.
Ja, jetzt nur gesunde Sachen, das ist wirklich auch relativ preiswert auch.
Wolwig Wasser und Spendenfutter.
Genau. Preiswerte gesunde Sachen und da habe ich die besten Angebote gefunden. Also alles wirklich im Rahmen, kein Ding. Und ich weiß sehr genau, dass Andi da das gesagt hat, weil wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, was wollen wir machen letzten Abend, extra gesund oder nur ein bisschen gesund. Wir haben gesagt, extra gesund. Und dann hat er gesagt, er würde das gerne im Wohle der Mannschaft einsetzen und so haben wir das auch gemacht und ich dachte, es bleibt dabei. Aber wenn natürlich der Andi auf seine Wettschulden dann noch da so verbissen ist, dann werde ich ihm natürlich das Geld überweisen.
Ja.
Selbstverständlich und könnte ihm gerne auch mitteilen. Können wir im Podcast ja auch jetzt mit die ganze Welt auch mitbekommen. Werde ich ihm auch das Geld überweisen natürlich. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung gehabt, aber okay. Wenn das so ist, dann werde ich das Geld selbstverständlich direkt überweisen.
Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass die beiden wichtigsten Spieler vom Wochenende jetzt plötzlich verfeindet sind. Oder
ihr seid doch auch Zimmerpartner.
Verfeindet, ist das korrekt? Niemals. Wir sind auch, also jetzt, wir konnten ja nicht da zusammen auf Zimmer, sonst sind wir natürlich Zimmernachbarn. Aber jetzt konnten wir nicht, aber das ist doch nicht, das ist keine Verfeindung. Also da muss nur noch einiges mehr passieren als ein bisschen.
Wir wollen natürlich Schlagzeilen provozieren. Geld,
du kannst dich ja jetzt trotzdem an dieser Stelle über seine Spanischkenntnisse lustig machen, weil du sprichst ja wohl sehr gut und er übt noch, wenn ich das richtig gehört habe.
Ich spreche okay. Also ich würde mich mein Spanisch auch gut bezeichnen, nicht fließend, aber ich würde mein Spanisch auch gut bezeichnen, dass ich wirklich im normalen Leben und meine Interviews alles auf Spanisch machen kann. Also das ist in Ordnung. Ich muss aber auch sagen, Andi ist auch nicht so schlecht. Ich habe mit ihm ein bisschen drüber gesprochen. Er hat gesagt, er versucht es ein bisschen aufrechtzuerhalten, das Spanische, was ich sehr positiv finde. Also wahrscheinlich lernt er gerade mehr als ich.
Ja, der will in die ACB, also er hat doch mal gesagt,
ich müsste auch mal wieder lernen wahrscheinlich. Ich lerne zu wenig, würde ich sagen.
Ah, okay.
Ich bin nur ein bisschen faul da.
Ja. Robin, wenn wir dich schon einmal drin haben, wir wollen dich nicht länger belästigen, aber ein abschließendes Wort, wie war das Wochenende so aus deiner Sicht? Wie würdest du es einschätzen? War es so wie erhofft? Weil das Spiel gegen Frankreich hat uns jetzt eigentlich recht gut gefallen. Also es war jetzt nicht...
Also ich sag mal so, man will natürlich, wenn man zwei Spiele verliert, ist natürlich immer fader Beigeschmack dabei. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass diese Spiele extrem schwierig sind. Weil es natürlich um nichts geht und es ist halt einfach, man kann sagen, ja, man ist Profi, man kann das ausblenden und bla bla bla, aber man hat immer so ein bisschen, vielleicht irgendwie ganz versteckt im Unterbewusstsein, ist es einfach da und man weiß, okay, jetzt haben wir einen kassierten wichtigen, ist zwar scheiße, aber
wisst ihr ja schon, ne? Oder man, weißt du, es ging ja auch bei beiden Spielen, waren Kleinigkeiten, die wirklich vielleicht am Ende entscheidend waren. Montenegro waren, haben wir viele Rebounds in der zweiten Halbzeit abgegeben, und gerade so Offensiv-Rebounds und Rebounds ist wirklich immer so, die, wie jeder Trainer mal sagt, so eine extreme Willenssache und dies ja und das. Und wenn man halt weiß wirklich, dass es in den Spielen um nichts geht, dann ist vielleicht manchmal der eine Rebound da, der eine Schritt zu kurz, dann kriegt man einen Rebound nicht. Die Jungs, die spielen um die Qualifikation für die Europameisterschaft, bei denen ist jeder Schritt da, die müssen den Schritt machen, die müssen den Rebound holen. Und genau das Gleiche gegen die Franzosen. Ich glaube, die Franzosen waren wirklich auch gerade die Großen am Ende, hatten viele Probleme. Mhm. Die haben uns wehgetan. Aber im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Also ich finde, weißt du, es ist nicht leicht. Die Jungs kamen direkt von Wochenenden aus. Die haben spät gespielt, Samstag, Sonntag, die kommen alle direkt her. Wir haben Montag trainiert, die haben Dienstag zweimal trainiert, Mittwoch zweimal trainiert. Die Jungs kommen, weißt du, gehen von ihren Familien weg, gehen da ins Hotel rein, können nicht raus. Und das kann man den Jungs nicht hoch genug ansehen. Und ich bin total zufrieden mit denen. Wir haben immer gekämpft, wir haben alles gegeben in allen Spielen. War eine tolle Erfahrung, denke ich, für die Jungs auch, das mal kennenzulernen, weil es ist einfach auch was anderes. Es ist ein anderer Basketball, dieser europäische Basketball, sehr physisch. Und gerade dann, wenn du gegen Mannschaften spielst, die wirklich gewinnen müssen. Und deswegen, also ich bin natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin zufrieden, wäre irgendwie Quatsch, weil wir zwei Spiele verloren haben. Da denken die, wie ist der denn drauf? Wie kann man zufrieden sein, wenn man zwei Spiele verloren hat? Ja, ist richtig. Aber ich bin zufrieden, wie die Mannschaft aufgetreten ist, mit was vom Herz sie gespielt haben. Wir haben gekämpft, wir haben das gegeben, was drin war. Ich würde sagen, wir wurden von keiner Mannschaft irgendwie abgeschlachtet. Wir waren immer auf Augenhöhe. Und am Ende, wie gesagt, dann letzten Viertel, weißt du, sind wir ein bisschen müde. Die haben die extra Energie, die sie brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Wir machen ein paar Fehler, haben ein bisschen wenig Erfahrung dann bei vielen Spielen. Die Erfahrung einfach fehlt. Und so ist das. Und deswegen, wie gesagt, deswegen allgemein, die Woche war super, die Jungs waren super und hat sehr viel Spaß gemacht.
Jetzt muss man wirklich zur Einordnung sagen, weil wir relativ viel über die Quali schon gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob wir es explizit erwähnt hatten, aber Deutschland ist halt als Ausrichter qualifiziert für die Europameisterschaft, was das alles ein bisschen auch verzerrt. Und so wie du es gerade eben beschrieben hast, man hat das im Hinterkopf nur zur Einordnung für unsere Zuhörer, falls wir es noch nicht explizit gesagt haben. Aber EM 2022 dann im eigenen Land, was ja auch eine sehr schöne Sache ist, und sei an der Stelle auch gesagt, und alle Spiele live natürlich bei Magenta Sport. So, das wollte ich noch anmerken.
Alles klar, Robin, dann lieben Dank. Du wartest noch auf einen Corona-Test oder wie ist die Situation?
Wir haben ja vor zwei Tagen einen gemacht, noch bevor wir abgereist sind am Samstag.
Ah, okay.
Also am Samstag hatten wir alle einen Test, da waren wir alle negativ und ich denke, wir werden hier alle mit dem Verein jetzt noch einen Verein mal auch direkt einen machen. Genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass du hier in Quarantäne musst.
Nee, du bist jetzt in Saragossa wieder.
Ich bin wieder in Saragossa, ja. Ich bin gestern nach Hause gekommen und alles gut. Ja, es war ja für mich 3-stündige Autofahrt. Also es war relativ easy.
Ach so. Für mich. Ja, genau. Das liegt ja gar nicht so weit auseinander.
Pau, Saragossa, 3 Stunden. Das sind 42 Kilometer und es dauert eigentlich nur 3 Stunden, weil wir halt über die Pyrenäen düsen müssen. Da ist es halt Landstraße.
Ah, cool. Ja. Gut, Robin, vielen, vielen Dank für diese Spontanität.
Sehr gerne.
Wir wünschen dir alles Gute für Weihnachten und für Corona negativ auf immer. Und
ja, das wünsche ich euch auch. Ja, bleibt gesund, okay?
Hören uns wieder im Februar beim nächsten Fenster.
Genau, alles klar.
Passt
auf euch auf.
Grüße.
Ciao.
Bis dann.
Ja, ciao.
Ja, also wir können es gar nicht oft genug sagen. Wir haben einfach so viele nette Spieler und alles in Deutschland.
Unsere Bubble ist die beste, Körni.
Bitte?
Unsere Bubble ist die beste.
Unsere Bubble ist die beste, ja. Wir sind... Die Basketball-Bubble ist wirklich. So, jetzt haben wir noch den Ulrich, oder? Wie war das?
Genau, probier mal.
Wie der Akpina ausgesprochen wird. Da will er uns jetzt hier noch eine Lehrstunde erteilen, wie man den Namen Ismet Akpina richtig ausspricht. Also das kann ja wohl auch nicht sein, oder? Okay, zum die Dumm. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Der ist schon nicht wieder am Bits schreiben. Schreibe ein Bit.
Herr Körner, guten Tag.
Herr Ulrich, hier ist die Abteilung Basketball und wir fragen uns gerade zwei Dinge. Erstens, bist du am Bit Bits schreiben gerade?
Am Bits schreiben dran.
Schon seit 9 Monaten nicht. Es gibt da was Comedy-Shows verhindert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. So eine Krankheit unterwegs.
Ja, aber gut, das ist ja die optimale Zeit, um im Lockdown um einfach Gags zu schreiben, oder nicht?
Also ich meine. Ja, und an wem soll ich die dann ausprobieren? An Wellensittich, oder? Also.
Du kannst doch Insta live gehen.
Ah, cool, ja, das mag ich richtig gern.
Ja, Basti, genau, wir wollen hier im Podcast natürlich verraten, also wir haben, uns ist zu Ohren gekommen, also Xandi hat davon erzählt, dass wir wohl zu dumm sind, den Namen Ismet Akpinar richtig auszusprechen.
Seit sehr vielen Jahren.
Genau. Und das kann ich, also wir würden ihn komplett, nicht nur so ein bisschen, wir würden ihn komplett falsch aussprechen. Gut, also wie spricht man den denn bitte aus, Herr Ulrich?
Also vielleicht muss ich erst die Backstory erzählen, weil ich habe ja auch das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Montenegro kommentiert am Freitag. Und dann schaue ich unter dem Hashtag Magenta Sport nach dem Spiel. Was meinen denn die Leute da draußen so? Ah. Was habe ich wieder alles falsch gemacht? Ist eigentlich das, was ich da schaue. Und dann schreibt jemand, @ der Geheimagent, auch ein sehr passendes Handle für all das,
ja, super.
Bei Twitter, schreibt dann, also das war ein bisschen als persönlicher Angriff formuliert, aber schon okay, dass wir Ismet Akpinar falsch aussprechen. Mhm. Ich dachte mir so, Ismet Akpinar, also wenn ich einen weiß, wie man den ausspricht, dann doch den. Jeder spricht Ismet Akpinar aus. Mhm. Turns out, dank Recherchen mit Lukas Feldhaus, richtig spricht man den Nachnamen Akpnasch aus.
Wow, was?
Und den Vornamen möchte ich gar nicht probieren, weil das weiß ich, also es kann sein, dass der auch komplett anders ist.
Aber Akpinasch. Müssen wir jetzt den Akpinar auch noch anrufen und den fragen, wie sein Name ausgesprochen wird, obwohl die Nummer habe ich nicht, fällt mir ein.
Okay, ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich, also wir haben das bestätigt anhand von Clips des türkischen Basketballfernsehens, die ihn tatsächlich Akpinasch aussprechen.
Ist nicht dein Ernst.
Yes.
Ist mit Akpinasch. Okay, also jetzt bin ich ein bisschen. Ich weiß, dass bei den Türken, also ich habe einen Kollegen, Shoutout an Ono an dieser Stelle, türkische Wurzeln in jedem Fall. Und wenn der dann türkisch spricht, dann wird aus Galatasaray auch Glzr. Also weißt du, also die sprechen natürlich dann schon anders. Dass man aus Akpina Akpinasch macht, das ist mir jetzt tatsächlich neu. Gut, aber ja, haben wir also geklärt. Also ab sofort.
Frag Akpinasch. Doch mal deinen einen Freund, den du hast.
Mit was? Ich hab doch gesagt, schaut er dann Onur.
Ja. Also ja, wir können es ja noch doppelt bestätigen lassen, aber Basti, du hast mir auch den Clip geschickt, ich habe da reingeschaut, da ist natürlich tough, das rauszuhören, weil sie ja auch sehr schnell sprechen und weil die Sprache natürlich doch radikal anders klingt als unsere Kartoffelsprache. Und da war es schon so ein bisschen, wenn man genau aufgepasst hat, ja, ich kann es ja gar nicht sagen, Akpinasch, oder?
Akpinasch, ja.
Ja, also was dazu führt, ist, dass dieses I Punkt hat. Mhm. Und dann wird es ausgesprochen wie das. Ich kann die Regel, also keine Ahnung.
Okay.
Alles ich will klar. Jetzt nicht behaupten, dass ich ein Sprachwissenschaftler bin, der das versteht.
Was ist denn dein nächstes Spiel? Hast du da auch irgendeinen komplizierten Namen dabei oder bist du da auf der sicheren Seite?
Sonntag, die Bayern im Audi Dome. Trancari, wie heißt der Trainer nochmal?
Trincheri, sagt man das.
Trincheri.
Wen gibt es denn noch? Bei den Bayern gibt es eigentlich keinen komplizierten Namen. Ja.
Joan Johnson.
Ja. Joan.
Genau. Joan. Also Joan Johnson habe ich auch Jane gelernt.
Reynolds. Mit stillem Ja. Da,
viele sagen Reynolds, heißt aber Jane Reynolds.
Jane Reynolds. Okay. Gegen wen spielen die am Sonntag?
Flacciadori, sagt man auch.
Flacciadori ist doch irgendein österreichisches Gebäck bestimmt, oder?
100 pro richtig, Basti. Ja, 100 pro richtig. Genau.
So Costano,
Flacciadori. Ja, da gibt ja diese alte Lamborghini-Lamborghini-Diskussion. Ne? Also da, die gibt's, wird ja aber auch nicht sterben wahrscheinlich. Gegen wen spielen denn die Bayern? Vielleicht ist da ja ein komplizierter Name dabei.
Gegen die BG Göttingen.
Gegen die BG Göttingen. Ah, da ist beim Trainer geht's schon los. Raoul, Ruhl, Roll, Mors, Murs.
Also Rolf, einfach Rolf.
Rolf. Das ehemalige Team von
Johannes Cornelius Maria Josef.
Ja, also Ruhl Mors, übrigens, der hervorragend Deutsch spricht. Der spricht seit 18 Monaten, ist der in Deutschland. Der spricht ein besseres Deutsch als viele, die hier schon geboren wurden. Also wirklich Wahnsinn. Vielleicht müssen wir den fragen, wie alles ausgesprochen wird. Basti, wir wollen dich nicht länger stören. Du liegst wahrscheinlich irgendwo auf dem Sofa und schaust durch die Welt, wer alles deine Kommentare scheiße findet. Aber lass dir gesagt sein,
es ist völlig unterschiedlich. Was man halt so macht in einer Pandemie.
Ja, und ich habe nichts sonst. Also das ist das Einzige, woran ich noch festhalten kann.
Und den schreib ein paar Gags. Also ich höre dir gerne zu. Dann trag sie mir vor.
Ja, oder für einen Live-Kommentar halt vorbereiten. Ja, es soll Gerüchte geben, dass manche Kommentatoren ja auch Gagschreiber involvieren.
Wow.
Ah.
Okay.
Ja, da müssen wir jetzt schon Namen hören, Alex. Der Herr, kannst
du nicht so mit. Ich sage auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall der, aber auch der, wenn ihr wisst. Also klar.
Okay, ja.
Bei mir sind on air jedenfalls keine Gagschreiber dabei und das hört man auch.
Ja, du hast ja deinen eigenen immer dabei im Sinne deiner gespaltenen Persönlichkeit.
Herrlich. Alles klar, Basti, vielen Dank für deine Zeit. Leg dich wieder hin und wenn du nochmal Akpinasch siehst und hörst, dann grüß ihn.
Bis dann, ciao, ciao.
Cheers.
Ciao.
So ein Quatsch, ne? Grüß Akpinasch. Warum soll er ihn sehen? Totaler Blödsinn. Auch nur eine Verlegenheitsverabschiedung von mir. Geht
ja
besser.
Das ist halt, ja.
So.
Das ist manchmal so, gell? Mit weirden zwischenmenschlichen Routinen, die man nicht in den Griff bekommt. Auch nach all den Jahren nicht.
Ja. Jetzt haben wir so viel Zeit ins Land gehen lassen und sind noch nicht bei dem Thema gelandet, wo die ein oder andere Meinung der Abdis reingekommen ist, über Abteilung basketball@gmail.com, nämlich das Thema, soll es Absteiger geben in dieser Saison oder nicht? Lukas Vogt hat uns eine sehr, sehr lange Mail dazu geschrieben. Mhm. Die könnte ich jetzt vorlesen. Angenommen, man beschließe in der nächsten Zeit, diese Saison keinen Absteiger zu ermitteln, dann, so befürchte ich, verliert die Liga sofort ihren sportlichen Wert und der Verdacht einer Wettbewerbsverzerrung wäre nicht weit entfernt. Worum ginge es dann für die schlechteren Teams, die keine Chancen auf die Playoffs haben? Was würde ausländische Spieler, die einen zentralen Bestandteil zahlreicher BBL-Clubs darstellen, noch in Deutschland halten, wenn der Anreiz des Wettbewerbs fehlt? Welche Botschaft sendet man damit im internationalen Vergleich? Kurzum, ich denke, das wäre wohl die falsche Entscheidung als auch das falsche Signal in der jetzigen Zeit. Und tatsächlich muss ich da nicht nur Lukas Vogt, vielen Dank noch für auch die zahlreichen anderen Ausführungen in dieser Mail, recht geben. Ich denke, da gibt es mehrheitlich nur die Meinung, dass es Quatsch ist, wenn eine Saison begonnen hat, dann nochmal über die Regularien zu diskutieren.
Es kam vor 18 Minuten eine sehr späte Mail rein von Benjamin Pfeffer. Sehr schöne Grüße an der Stelle. Wie finde ich eine eventuelle Aussetzung des Abstiegs? Naja, als Gießen-Fan natürlich gut, denn dann habe ich noch nichts gesehen, was dieses Team diese Saison aus eigener Kraft in der Liga halten könnte. Oh, Shots fired. Aber er sagt dann im weitesten Sinne, dass ja, Abstieg ist gesetzt.
Und die Würzburger haben übrigens Justin Sears verpflichtet. Ne? Also,
genau, das schreibt er auch noch.
Weil Dennis Hucher ja auch natürlich gesagt hat, wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass seine Mannschaft eben schlecht spielt. Und jetzt haben sie dann doch noch mal ein paar Euro gefunden und haben Justin Sears, der ja schon 5 Jahre mittlerweile in Deutschland ist, aber viele Verletzungen hat oder zumindest eine sehr große Verletzung, wieder zurückgeholt in einen BBL-Kader. So, Xandi.
So. Ich sehe gerade, du beantwortest auch Mails und dann endest du mit /kö.
Ja, ich habe bei einer Mail habe ich zurückgeantwortet, weil da ging es um, ich weiß es gar nicht mehr. Da ging es auch vor allen Dingen darum, ob die beiden Spieler verbrüdert, verschwägert sind, die, mein Gott, wie heißen sie denn jetzt? Von Bamberg und von Göttingen. Fand ich auch sehr lustig, denn die haben ja den gleichen Nachnamen. Mein Gott, wie heißt der jetzt von Göttingen? Der Norenze Odiasse, genau. Und von Göttingen, der heißt Tai Odiasse. Und diese Namen sind ja recht ungewöhnlich, aber die beiden sind tatsächlich weder verwandt noch verschwägert und sind aber, Norenze Odiasse ist 7 Tage älter als Tai. Fand ich ganz lustig. Fun Fact an dieser Stelle. So, mit dem Fun Fact gehen wir aus der Sendung raus. Oder Xandi, hast du noch was auf dem Herzen? Wir sind, glaube ich, bei 100 Minuten sowas in dem Dreh.
Deswegen ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für
Kona 3. Heilig, das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Modern, aber irgendwie.
Gönny, du lehnst dich aus dem Bild. Da bist du wieder. Gönny, schau mal aus dem Fenster.
Es schneit.
Es schneit. Mhm. Es ist der erste Schnee, es ist der 1. Dezember. Es war das erste Adventswochenende. Mhm. Deine Top 3 Winteraktivitäten. Was kann man im Winter machen? Was machst du im Winter gerne? Bist du ein Weihnachtstyp?
Letztes Jahr habe ich zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder etwas gemacht, was unheimlich Spaß gemacht hat. Und zwar war ich Rodelfahren.
Ja, das ist lustig.
Genau.
Sehr gefährlich auch.
Genau. Ich bin jetzt nicht so der Skifahrer. Also ich habe da nicht so die Freude dran, weil ich zu viel Angst mit mir rumtrage. Aber Langlaufen finde ich gut eigentlich, mache es aber viel zu selten. Spazieren gehen im Winter finde ich überragend.
Ja.
Überragend. Mhm. Ich liebe es, im Schnee spazieren zu gehen. Mhm. Und Rodeln finde ich auch gut. Aber jetzt meine drei Top, also im Winter, ich bin auch ein großer Fan der Feuerzangenbowle. Das heißt also, wenn es den Weihnachtsmarkt gäbe, den es in diesem Jahr nicht gibt, würde man mich dort finden.
Es gibt Glühweinstände. Also da war auch einiges los. Dann bin ich in München vorbeigefahren, schon mehrfach, und habe mir gedacht, hey, was ist denn da los? Und dann waren das Glühweinstände.
Ja, also so beim Glühwein oder bei der Feuerzangenbowle mit ein paar
Leuten. Ist das ein Unterschied eigentlich?
Ja, natürlich. Feuerzangenbowle ist viel leckerer.
Boah, was ist der Unterschied? Ich kenne das nicht.
Die Feuerzangenbowle ist mit Glühwein. Rum. Also das ist dann mit diesem Zuckerhut in der Mitte, wo das dann so drüber gekippt wird und so. Das ist, das ballert noch mehr. ich bin ja nicht der christlichste Mensch der Welt, sage ich mal so, aber es gibt gewisse Rituale, die ich dann ganz nett finde, also Familientreffen, spazieren gehen, Glühwein, Aktivitäten. Die Top 3 würde ich sagen, Top 3 Winteraktivität. Ich glaube einfach ein schöner Winterspaziergang mit, wo der Schnee unter den Sohlen knirscht. Das hat schon was. Also das finde ich schon richtig gut. Da kann es auch knackekalt sein. Also ich mag auch lieber minus 15 Grad als plus 7.
Und matschen.
Ja, genau. Also
ja, das stimmt.
Minus 15 finde ich sensationell. Wirklich, das ist kein Witz.
Ja, nee, ich weiß, was du meinst.
Wie ist es bei dir? Das ist deine Top-Aktivität, die Top 3?
Ja, waren das schon 3, ja.
Bei
kann
dir?
Man, kann man jetzt, ne, bei dir. Also du hast Glühwein, du hast Winterspaziergang und du hast, was
du? Ich würde sagen,
Rodeln.
Langlaufen.
Oder Langlaufen.
Nee, Rodeln. Rodeln.
Ah ja. Ja, Rodeln finde ich auch cool, aber mache ich viel zu selten, als dass ich jetzt so eine Top-3-Aktivität sein würde. Aber so Spaziergänge und mit dem Hund vor allem, das ist so lustig, wenn sehr viel Schnee liegt, dann wird der Hund irgendwie zu so einem Schneefuchs und zu einem Schwarzen und springt die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist sehr witzig und auch sehr unterhaltsam. Also Spaziergänge bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich finde es in der Tat auch sehr angenehm, dann danach wieder nach Hause zu kommen, wenn man nichts zu tun hat, was extrem oft vorkommt, dass man sich einfach auf die Couch haut und noch rumfaulenzt, wenn es draußen
halt in so einer überhitzten Wohnung, dann die so richtig 24 Grad aufgewärmt
ist. Vielleicht ein bisschen Serienbingen oder so. Das kann schon was. Und als drittes, ich war nie ein Weihnachtsmarkt-Fan, weil die immer so überfüllt waren.
Ja, bei mir ging es eher darum, dass da zu 90% nur so Kunsthandwerk verkauft wird. Und das sind ja Sachen, die würde ich als Bundeskanzler verbieten. Also es gibt Kunsthandwerk, wo du denkst, wofür braucht die Menschheit diesen Zwerg, der irgendein Heu um den Hals gebunden hat und den irgendwelche Zotteln noch am Kragen hängen, wo ich denke, Ressourcenverschwendung. Nein, macht's nicht.
Also, you are a hater.
Ja, aber wirklich, Kunsthandwerk ist wow. Also da kann man mich mit jagen mit dem Zeug. Aber nicht so schöne Kerzen finde ich in Ordnung, aber diesen ganzen Deko-Tinnef da, wo du denkst, ey, wer hat sich denn das ausgedacht?
Ja.
Das ist
Das bin ich absolut bei dir. Wo ich aber großer Fan bin, ist tatsächlich Weihnachtsbäckerei. Also würde ich noch in die Top 3 aufnehmen. Einfach so Kekse.
Plätzchen, sagt man. Plätzchen.
Naja, Kekse sind das, Alter. Wieso? Plätzchen, das klingt schon wieder so.
Plätzchen. Kekse ist das Krümelmonster. Plätzchen gibt es zu Weihnachten.
Weihnachtskeks.
Weihnachtsplätzchen?
Nein.
Jesus. Wir beenden die Diskussion an dieser Stelle. Sonst müssen wir noch jemanden anrufen, wie das ausgesprochen wird.
Wir haben ja auf jeden Fall einen Sprachforscher als Abdi, wenn du dich erinnerst. Da ging es mal um China.
Ja.
Gut. China.
Es heißt natürlich China. Hinweise noch, diese Woche jeden Tag Basketball bei Magenta Sport. Heute Abend,
auch,
am Dienstagabend,
ja.
Olympia Mailand gegen Alba Berlin. Da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil ich das nämlich machen werde. Die Bayern spielen.
Machst du das heute?
Ja, dann spielt Alba nochmal am Donnerstag. Das ist ein Nachholspieltag. Also das ist ein Nachholspieltag von Alba Berlin. Nachholspiel, besser gesagt. Und dann spielen die nochmal am Donnerstag und die Bayern spielen am Freitag. Und unter der Woche gibt es noch BBL und am Wochenende sowieso. Also alles knallevoll mit Basketball.
Herrlich. Und dann gibt es irgendwann kurz vor Jahresende eine spektakuläre Sendestrecke am 29. und 30. Dezember.
Da sprechen wir nochmal in Ruhe drüber.
Ich spreche mal in Ruhe drüber, aber es beginnt mit K und es, ich meine nicht Körner und es endet mit Onferenz.
Wow. ja, das wird spektakulär.
Das Basketball-K-Onferenzen. Das wird cool.
Erstmal sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Paris Athen und bis Bundesgarten. Ciao. Der ist neu.
Den brauchen wir. Wahnsinn.
Tschüss.
We treat people here with complete respect. This is Germany.